Hallo und herzlich willkommen zur Folge 89 von Happy Bootstrapping. In dieser Folge habe ich mit dem Vjeko Keskić von Ball News Media gesprochen und der Vjeko betreibt mit seinem Team unter anderem das FC Bayern Portal fcbinside.de, welches mittlerweile mehrere Millionen Besucher pro Monat hat und damit ja schon deutlich mehr Traffic als der ein oder andere Bundesliga-Club selbst. Ball News betreibt aber nicht nur FCB Insight, sondern auch die Portale BVB World. Da bin ich eher zu Hause, also Dortmund und Schalke total. Und es gibt auch noch ein Portal für die deutsche Nationalmannschaft. Ball News arbeitet mit OneFootball zusammen. Das ist so eine bekannte Fußball-App für die, die es nicht kennen, oder ein Portal-Community und mit Focus Online, die den Content auch weiterverwenden. Ja, und der Vjeko hat es eine ganze Weile nebenher gemacht, seine Passion aber jetzt zum Beruf gemacht, denn seit, ich glaube, Juli ist er Vollzeit aktiv und ich fand das super interessant, wie und wann er den Switch gemacht hat, wie er sich abgesichert hat. Er ist selber auch Familienvater und wie das ganze Business heute läuft mit einem Team von, ja, ich glaube, 4, 5 Festangestellten und über 20 Freiberuflern, die Content zuliefern. Kleiner Disclaimer, der Vjeko ist Kunde in meiner Firma WeManage und wir betreiben diese Plattformen und das ist uns auch immer ein großer Spaß, weil es die ein oder andere Herausforderung mit sich bringt durch den Traffic-Ansturm, der beim FC Hollywood dann als passiert. So, falls du also auch Challenges in dem Bereich hast, melde dich gern bei mir. Wie immer sind alle Links auch in den Shownotes, also zur App, zu den Communities, zu Vjeko selber und. Ja, und jetzt geht's los mit der Folge. Viel Spaß! Guten Morgen, Vjeko, und herzlich willkommen bei Happy Bootstrapping.
Morgen.
Erzähl doch mal in deinen Worten, wer du bist und was du alles machst.
Sehr gerne. Also, mein Name ist Vjeko Keskić. Ich bin seit 1.7.2024, also dieses Jahres, Geschäftsführer der Ball News Media GmbH. Das klingt jetzt ziemlich langweilig und förmlich. Aber im Kern oder im Herzen bin ich FC Bayern Fan und Ball News Media betreibt mehrere Online-Plattformen, unter anderem eben zum FC Bayern. Und das ist sozusagen meine Berufung seit 1.7. und meine Leidenschaft seit ganz, ganz langer Zeit. Ich bin Fußballfan, habe auch eine gewisse Leidenschaft zum Thema Schreiben, Journalismus und das habe ich jetzt seit diesem Jahr quasi vereinen können.
Zum 1.7. bist du da. Das heißt, du hast eine GmbH-Gründung gemacht, habe ich auch gesehen. Aber wie lange gibt's oder hast du das vorher schon gemacht?
Ja, jetzt die Frage, wie weit wir zurückgehen wollen, aber ich würde da jetzt nicht ganz weit zurückgehen, aber ich würde vielleicht ein bisschen ausholen, um mal den Kontext herzustellen. Ich habe, glaube ich, 2008, im Juli, das weiß ich noch ganz gut, kurz vor der Euro 2008, meinen ersten Online-Text veröffentlicht über Fußball. Das war auf der Plattform Spox, weil ich bin neben dem FC Bayern großer Kroatien-Fan, weil ich einfach Kroate bin. Deutschland geboren und aufgewachsen, aber eben gesagt, meine Eltern kommen aus Kroatien und ich habe zur Euro, kurz vor der Euro habe ich einen Text geschrieben und gesagt, hey, Kroatien wird die Euro rocken aus den und den Gründen und das war mein erster Online-Text. Das heißt, 2008 hat so meine Leidenschaft für das Thema Fußballtexte angefangen und ich hatte damals schon immer den Wunsch, den Gedanken gehabt, eine Plattform oder einen eigenen Blog zum FC Bayern zu betreiben. Weil mich die Spiele immer gepackt haben. Ich hatte immer meine eigene Meinung über Spieler, über Trainer, über Taktiken, über sonst was. Ich habe es irgendwie nie auf die Kette bekommen. 2008 war auch so mein Berufseinstieg. Ich habe 2004 studiert. 2008 war ich dann zu Ende. Hatte dann genau in der Zeit, wo die Euro war, zwischen Studium und Berufseinstieg ein bisschen Pause, weil ich gesagt habe, ich will nicht direkt am Studium anfangen zu arbeiten. Habe mir dann quasi bewusst 2 Monate genommen und habe in der Zeit den ersten Text veröffentlicht. Und dann kam Berufseinstieg und dann war einfach keine Zeit für einen Blog. Und irgendwann mal, es klingt jetzt auch, ich habe dann immer wieder unregelmäßig Texte veröffentlicht und 11 Jahre später, 2019, habe ich dann in der Tat meinen ersten eigenen FC Bayern-Blog aufgesetzt, FCB Insight, und das war dann der Startschuss sozusagen für das Ganze, wo wir jetzt sind. Also im Grunde in dem Setting jetzt seit 5 Jahren, ja.
Wow, was ich nicht verstehe, wie kann man auf Spox einen Artikel veröffentlichen und dann ist auch noch dein erster Artikel, da hast du ja noch keine Referenzen sozusagen gehabt. Hatten die so eine Community, wo man was schreiben konnte oder war das tatsächlich irgendwie ein redaktioneller Artikel dann über die kroatische Mannschaft?
Genau, also die hatten damals, und das hat mir so gefallen, ich habe die, ich glaube die ein Jahr zuvor oder ja knapp ein paar Monate vor der Euro sind die gestartet, also wurden gelauncht. Es gab Spox damals sozusagen.
Das war noch neu.
Mhm. Genau, und davor warst du halt auf den klassischen Seiten unterwegs, Kicker und Sport1. Und Spox hatte halt diesen amerikanischen Ansatz, die haben viel auch über Basketball berichtet und Football und habe ich auch gerne verfolgt. Und was sie besonders hatten, war dieses MySpox, das war quasi die ersten Schritte von, jetzt weiß ich, wie es heißt, aber damals wusste ich natürlich nicht, User-Generated Content, also die haben quasi User Texte schreiben lassen, haben die vorher abgenommen und dann sind die quasi online gekommen in einem eigenen Bereich, wo man ganz klar für den Leser erkennbar war, das war User-Generated Content. Und das fand ich cool, weil ich mich einfach nur anmelden musste, ich musste nichts Technisches machen, ich konnte einfach meinen Text hochladen und konnte der Welt sozusagen meine Gedanken mitteilen, habe dann meinen Link, meinen Pforten geteilt und gesagt, hier, guck mal, habe ich geschrieben. Und jetzt kommt's, was mich dann so ein bisschen auch angestachelt hat, ist, wenn die Texte gut waren, haben die auch auf Startseite gepackt.
Okay.
Und dann bist du quasi auf der Startseite nicht im Spot 1 oder 2, sondern irgendwie so, weiß ich nicht, irgendwie nach 6, 7 Blöcken bist du gekommen, da stand dann MySpox und da warst du quasi gefeatured und dann hast du gesehen, okay, wie viele Aufrufe gab es. Und mein erster Text hatte irgendwie 100, 200 Aufrufe und dann hatte ich irgendwie einen Bayern-Text und der hatte irgendwie 5000 Aufrufe, weil er auf der Startseite war. Und so haben sie mich quasi auch gepackt oder so auch so die Leidenschaft geweckt, weil sie in Form so, okay, krass, die Leute lesen das ja, was ich so zu sagen habe oder so, was so meine Gedanken sind. Und genau, das war so der Anfang davon, ja.
Okay, das heißt, du hast dann 2019 nebenher angefangen mit FCB Insight, hast ein Nebengewerbe gehabt neben deinem Hauptjob und hast dann einfach drauf los berichtet.
Ja, genau. Also ich habe was sehr, sehr Konservatives studiert, Wirtschaftsrecht habe ich studiert. Und habe dann 2008 angefangen, bei einem Energieversorger zu arbeiten und was ganz anderes gemacht, wie was ich eben jetzt mache. Hat mega Spaß gemacht, auch mein Job damals. Habe dann aber gesagt, irgendwann mal so, ich weiß gar nicht auch warum, aber im Sommer 2019 hatte ich auch so ein bisschen ein bisschen Luft, um immer nachzudenken, so was man mit der Zeit anstellen könnte. Und da habe ich gedacht, komm, jetzt machst du mal diesen Bayern-Blog. Ich glaube, das war auch die Ära von Niko Kovac und da lief es nicht so gut. Und mich hat irgendwas geärgert und ich wollte irgendwie wieder meinen frustfreien Lauf lassen und dachte, okay, komm, jetzt machst du deinen eigenen Blog und haust in die Tasten und hab das dann am Anfang einfach nur aus Spaß und Tollerei gemacht. Das war ein Spaßprojekt. Also nicht, da war jetzt nicht die Absicht, ich mache jetzt irgendwie jeden Tag einen Text, sondern es war so, ich mache mal einen Text, wenn mir gerade was auf dem Herzen liegt und hab das dann 2019 einfach mal so angefangen, ohne jetzt wirklich großen Gedanken zu machen, nebenberuflich, Einnahmen etc. Es war einfach nur Spaß an der Freude oder Spaß am Schreiben, ja.
Wie lange hast du das dann alleine gemacht, komplett, als einziger Redakteur?
Ich habe dann, wie gesagt, so vor mich hingeschrieben, habe dann natürlich, wie immer am Anfang, auf meiner Facebook-Seite meinen Freunden das Zeug geschickt und gesagt, hier, guck mal, das ist von mir und so. Und es war ein überschaubarer Kreis. Ich war schon ein bisschen technisch affin, habe dann auch schon gleich ein Tracking installiert mit Google Analytics, was dann quasi so an Traffic reinkommt. Und es waren am Anfang halt 2, 3 Leser die Woche. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, so ein Text die Woche reicht mir gefühlt nicht. Ich hock mich abends immer wieder hin und schreibe mehrere Texte. Dann wurden es weniger Kommentare und teilweise auch Nachrichten über den FC Bayern. Und so kamen dann auch immer mehr Besucher von sage ich mal so von Woche zu Woche über das organische Tracking bei Google. Und irgendwann mal relativ früh schon, ich glaube so nach 3, 4 Monaten, kam ich ins Gespräch mit OneFootball. Die haben mich angeschrieben und haben gesagt, hey, wir suchen Publisher oder Content Creator für den FC Bayern, für einzelne Vereine und sind auf dich gestoßen. Könntest du dir vorstellen, dass dein Content, deine Texte auch bei uns veröffentlicht werden? Und da habe ich gemeint, ja, sehr cool. Und dann im zweiten Step hieß es, ja, dafür wirst du auch vergütet. Und so, und das war das erste Mal so Anfang 2020, so im ersten Quartal, so Januar, Februar, wo ich mit dem Thema Vermarktung, Monetarisierung der Webseite in Berührung gekommen bin und gemerkt habe, okay, da lässt sich dann wirklich auch Geld verdienen damit oder, sagen wir mal, ja, was damit umsetzen.
Das heißt, dein Einstieg war nicht jetzt wie bei klassischen Content-Creatern Werbung, sondern tatsächlich schon gleich eine App-Kooperation oder eine Kooperation mit einem Publisher wie OneFootball.
Genau, sagen wir mal, den ersten Euro habe ich in der Tat mit OneFootball verdient durch die Kooperation. Ein ganz klassisches Modell ist auch kein Geheimnis. Da wird man eben auch für die entsprechende Anzahl an Aufrufen vergütet. Also je mehr Leute das schauen, desto mehr kann man da verdienen. Und das war am Anfang aber auch jetzt marginal. Also das war jetzt nicht so, dass ich da jetzt irgendwie gedacht habe, wow, geil, jetzt kannst du deinen Job an den Nagel hängen, sondern das waren ein paar Euro und du hast gedacht, aber das war so wie es immer ist. Man denkt halt, okay, wenn man 1 Euro verdienen kann, geht da vielleicht auch mehr. Aber ich war erstmal froh, dass erstmal mich Leute lesen. Das Monetäre war komplett im Hintergrund. Also ich habe einen ganz guten Job gehabt in der Energiewirtschaft. Das war nie der Treiber. Ich war froh, dass meine Texte mehr Leute erreichen und dass ich Gleichgesinnte finde. Und das war eigentlich mein Ansporn und auch das, was mich damals gefreut hat, als sie mich angefragt haben.
Wann hast du dann gemerkt, dass da mehr dabei ist? Haben sich dann, ja, wenn OneFootball sich meldet, ist ja heute auch noch eine große Nummer, oder hast du dann selber angefangen, mehr Artikel zu schreiben? Haben sich Leute gemeldet, die dich unterstützen wollten redaktionell? Wie ist das weitergegangen?
Ja, ich muss sagen, ich habe quasi durch meine Schreiberei 2008, 2000, zwischen 2008 und 2019 auch schon ein paar Leute kennengelernt, die eigene Blogs betreiben, oder du bist über diese Community quasi auf die Leute aufmerksam geworden. Ich wusste schon, okay, man kann Werbung schalten. Ich wusste auch, was sind Google Ads, also dass es da Anzeigen gibt von Google. Und ich wusste schon, dass es quasi eine Monetarisierung gibt, aber ich hatte nie wirklich Zeit, um mich in dieses Thema richtig reinzufuchsen. Also ich war froh, dass ich meine Texte geschrieben habe und habe dann aber gemerkt, okay, bei OneFootball sind dann die Aufrufzahlen nach oben geschossen. Also es wurden dann immer mehr und mehr, weil ich dann auch den Rhythmus erhöht habe. Ich habe dann quasi statt eine News am Abend, habe ich dann irgendwie am Abend 3-4 geschrieben und habe dann auch mit anderen Leuten mich ausgetauscht. Die haben mir gesagt, hey, jetzt bist du OneFootball, warum schaltest du nicht Werbung auf deiner Seite? Da habe ich gedacht, ja, lohnt sich das überhaupt bei den paar Klicks? Und so kamen dann die ersten Versuche, dass du dich bei Google anmeldest, bei Google AdSense und dann die Anzeigen reingibst. Und dann auch da kamen dann die ersten Cents, die ersten Euro rum. Und ja, das ist dann quasi immer organisch gewachsen. Und dann habe ich gemerkt, okay, aus dem mir ist es egal, was da reinkommt, ist ein okay, da kann man doch ein bisschen was verdienen. Da kannst du dir vielleicht deine Urlaubskasse aufbessern und kannst dir auch vielleicht mal ein neues Notebook holen oder einen neuen Rechner damit. Und so fing es dann quasi an. Also es ist dann quasi organisch immer mehr geworden, auch durch den Traffic, also dadurch, dass mir Leute quasi aufmerksam wurden. Und ich kann dir nicht genau sagen, wann, aber irgendwann mal, ich glaube nach 7-8 Monaten, habe ich dann die Seite auch über einen Bekannten bei Google News angemeldet. Also der hat dann gesagt, hey, du bringst jetzt regelmäßig Content raus, probier's doch mal, dich bei Google News zu melden. Da konntest du damals noch da dich selbst sozusagen bei dem Programm bewerben. Mittlerweile, glaube ich, geht das ja nicht mehr aktiv, sondern die nehmen dich auf oder nehmen dich nicht auf. Habe ich mich beworben und dann haben sie mich auch genommen und dieses Google News-Thema hat nochmal den Traffic nach oben geboostet. Also das hast du deutlich gemerkt. Mit dem Boost kam dann auch mehr Traffic, mehr Einnahmen und dann fing das Ganze an, sage ich mal, so ein bisschen ins Rollen zu kommen, ja.
Das heißt, zu dem Zeitpunkt hast du immer abends News geschrieben?
Genau, also ich habe einen klassischen 9-to-5-Job gehabt oder auch länger. Also ich hatte damals quasi Gleitzeit. Ich konnte da irgendwie, morgens warst du um 8 im Büro und hast dann bis 17, 18 Uhr gearbeitet. Ich kam dann nach Hause, habe mich um meine familiären, privaten Themen gekümmert und meistens dann so, wenn die Kids im Bett waren, mich nochmal hingesetzt um 8, 9, 10 und dann nochmal in die Tasten gehauen, ja.
Wahnsinn. Und dann, aber da hast du ja, die News waren ja dann vielleicht, du warst ja dann spät dran, weil die tagsüber schon woanders waren, oder hast du immer ja einzigartige Dinge gefunden irgendwo, die sonst niemand hatte?
Nee, es war in der Tat am Anfang sehr stark so meinungslastig, da war es dann nicht so wichtig, dass du jetzt der Schnellste warst. Und irgendwann habe ich dann, so wie du es gerade beschrieben hast, gemerkt, okay, das macht keinen Sinn, dass ich irgendwie am Abend dann eine News rausbringe, die schon andere 15 Portale hatten. Und dann hat mich dann zu der Zeit oder auch schon davor jemand angeschrieben, gesagt, hey, mir gefällt es da, was du machst. Ich bin auch Bayern-Fan. Ist es denn möglich, dass ich quasi auch bei dir mitschreiben kann? Ich meine, grundsätzlich ist es so mein eigenes Projekt, aber warum nicht? Ich komme eh nicht hinterher, das zu machen, was ich will. Und es war damals ein Sportjournalismusstudent und für den war das so ein Prinzip, er kann Erfahrung sammeln, kann so, sage ich mal, seine Writer-Skills aufbessern und kriegt eine Plattform, weil er auch gesehen hat, ich bin bei OneFootball. Und für mich war das jemand cool, ich habe einen Gleichgesinnten und der hat es quasi aus Spaß gemacht. Also da gab es auch keine Vergütung, sondern ich habe auch gesagt, hey, ich verdiene damit was, aber das sind ein paar Euros. Ich kann dir grundsätzlich mal was abgeben davon, wenn es mehr wird, aber am Anfang macht es keinen Sinn, da groß was auf monetär auszulegen. Das war dem auch vollkommen egal. Und so kam der erste Freiwillige hinzu, in Anführungsstrichen, dann waren wir zu zweit. Und der konnte in der Tat schneller reagieren und agieren. Da haben wir uns dann tagsüber mal ausgetauscht per WhatsApp und gesagt, hey, hier, guck mal, Transfergerücht, hast du das gesehen, kannst du dazu was schreiben? Und so hat er dann quasi tagsüber die Themen abdecken können und ich dann eher so abends. Und man kann auch abends ganz gut vorproduzieren. Also du kannst quasi abends für den nächsten Morgen auch Content vorproduzieren. Das habe ich dann auch immer öfter gemacht, sodass in der Vormittag schon mit vorproduzierten Content abgedeckt war, ja.
Ist er heute noch bei dir und hat er sein Studium fertig gemacht?
Das Studium hat er fertig gemacht. Er war knapp 3 Jahre bei mir, aber ist jetzt nicht mehr bei mir. Der ist dann wirklich zu einem, ich glaube, zu Sky. Da hat er angefangen zu arbeiten in der Sportredaktion. Und ich glaube, ist jetzt im Ausland unterwegs. Also ist jetzt auch als Freelancer, als freier Texter unterwegs. Genau.
Hast du denn dann in der Zeit irgendwie von ihm auch gelernt oder hast du selber dann noch eine journalistische Ausbildung nachgeholt oder war das alles so Training on the Job?
Das war alles Training on the Job, on the Fly, also autodidaktisch. Dadurch, dass ich halt 2008 schon geschrieben habe und schon so ein bisschen Erfahrung hatte, fiel mir das jetzt nicht schwer zu schreiben. Ich war auch in der Schule, war jetzt Deutsch und Schreiben schon immer so ein bisschen, was mir einfach geklappt hat. Also ich würde sagen, da habe ich ein kleines Talent dafür. Aber natürlich so journalistisches Arbeiten, wie zitiert man, wie wie baut man so einen Artikel auf? Das habe ich mir natürlich dann über Selbststudium beigebracht, gegoogelt, Videos angeschaut, so wie man es heutzutage macht. Und habe dann natürlich, war am Anfang bei weitem nicht perfekt, also habe dann auch viel Kritik einstecken müssen teilweise und habe dann einfach, bin dann besser geworden von der Zeit, also so wie es ja ist, also Übung macht den Meister und so habe ich mich da quasi reingefuchst. Ich habe in der Tat überlegt, in den letzten Jahren und jetzt gerade, wo ich es sozusagen auch hauptberuflich mache, nochmal was draufzusetzen, so eine Art Fern-Online-Studium. Die Frage ist halt, macht das noch Sinn? Also ich bin jetzt, wie gesagt, zweifacher Familienvater, habe ein Unternehmen, das läuft, ich tut mir ein bisschen schwer, mich jetzt nochmal die Schulbank oder die zu drücken. Und ich habe das Gefühl, dass es so auch ganz gut klappt. Also ich habe keine klassische Ausbildung, aber der Gedanke ist noch so ein bisschen im Raum, vielleicht was draufzusetzen, ja.
Ja, verstehe ich. Aber das ist ja auch ein limitierender Faktor. Weißt du, wie viele Artikel du selber geschrieben hast im Laufe der Jahre?
Wie viel ich geschrieben habe? Boah, ist schwer zu sagen. Also ich weiß, dass wir bei FCB Insight liegen wir, glaube ich, bei 300.000 veröffentlichten News seit 2019.
300.000, okay. Ja.
Ich würde mal behaupten, dass so 100.000 von mir kommen, vielleicht sogar mehr, ohne es genau zu wissen, ja.
Wäre krass, also es würde mich mal interessieren, weil da hast du ja, wenn du das auf die 5 Jahre runterrechnest, hast du ja schon einen enormen Artikel gekauft.
Ich muss mich korrigieren, es waren die Kommentare, ich habe es gerade parallel offen. Okay. Es sind 22.000 Beiträge und ich würde sagen, 30%, 40% kommen von mir.
Ist ja aber trotzdem eine Menge, wenn du dann mehr Arzt, Ja, und damit wir das einordnen können, du hast jetzt ein bisschen erzählt, wie es am Anfang war und 2 Besucher in der Woche und so weiter. Wie groß ist denn heute? Wie viele Besucher habt ihr denn im Monat? Wie viele Menschen arbeiten denn bei dir?
Ja, es ist ziemlich groß geworden, sowohl was den Traffic angeht, als auch was die Person drumherum angeht. Also Traffic ist ja auch kein Geheimnis, es gibt ja verschiedene Plattformen, wo man draufschauen kann. Wir hatten jetzt dieses Jahr vor kurzem, ich glaube kurz vor der Euro im Mai war das, einen neuen Peak-Rekord. Also wir hatten, glaube ich, über 6,5 Millionen Besucher, so eindeutige Besucher in einem Monat. Und ansonsten pendeln wir irgendwo zwischen 3, 4, 5 Millionen, hängt so ein bisschen auch mit Google zusammen. Aber wir erreichen 1 Million Publikum, selbst über unsere Webseite. Also rein Leute, die bei uns draufgehen. Der Großteil davon kommt direkt. Das macht mich besonders froh. Das heißt, die Leute öffnen den Browser und klicken bei uns sozusagen direkt drauf und die 30% der Leute kommen dann quasi organisch, wenn sie bei Google was eingeben, Thomas Müller Verletzung oder Jamal Musiala neuer Vertrag, dann sind wir da auch ganz gut gerankt, dann kommen sie da über uns, also sprich direkt über unsere Plattform mit Webseite sind so gute 4 bis 5 Millionen pro Monat aktuell und wir haben ja noch Kooperation mit OneFootball, auch da kommt ein netter mittlerer Millionenbetrag zusammen an Lesern, also an Aufrufen und wir haben noch eine Kooperation mit Focus, also mit Boda. Auch die nehmen unseren Content. Auch da sind es mittlerweile 7-stellige Aufrufzahlen, die wir dort generieren. Und seit neuestem auch mit Ippen Media. Ippen Media ist sozusagen der Verleger oder der Publisher von TZ und Münchner Merkur, also quasi ein Münchner Verlag. Das ist ganz frisch, seit diesem Jahr läuft es. Summa summarum, ohne mich da jetzt quasi groß ins Fenster zu lehnen, aber ich würde sagen, wir erreichen mittlerweile mit unserem Content, den wir produzieren, mehr als 10 Millionen Menschen pro Monat.
Damit, also selbst mit der Website, ich habe mir das neulich mal angeschaut, ich glaube, du erreichst da am Tag mehr Leute, wie manche Fußballvereine im ganzen Monat mit ihrer eigenen Webseite erreichen. Habt ihr euch das mal angeschaut?
So.
Also Bundesliga-Vereine vor allem, ne? Müssen wir dazu sagen.
Ja, man muss, also ich habe mir mal ab und zu mal, wenn ein bisschen Luft da ist, schaue ich mir auch so die Zahlen an und was machen so andere und auch so, aber jetzt so genau wusste ich es nicht, aber ich hätte mir denken können, wir hatten so mal eine Zeit lang, was ich aber nicht glauben kann, das hat das Tool ausgespuckt, mehr Besucher als FC Bayern, als FC Bayern-Seite. Ja, es ist, sagen wir mal so, wir sind da in einem sehr, sehr spannenden großen Nische, weil FC Bayern ist ja sozusagen, sorgt immer für Aufsehen. Die letzten Jahre waren auch nicht gerade ruhig, also da war ein Revival vom FC Hollywood, das hat natürlich viel Attention quasi auch dafür gesorgt. Und deswegen ist ein Thema, das viele Leute interessiert. FC Bayern ist der größte Sportverein der Welt mit über 300.000 Mitgliedern, der größte Verein in Deutschland. Also, dass da viele Leute draufschauen. Und wir haben auch viele Leser von anderen Vereinen, die dann gerne mal in den Kommentaren trollen und nach Niederlagen so die Leute aufziehen. Also auch die Konkurrenz oder die anderen Fans lesen bei uns teilweise mit. Und dementsprechend, dass da ein großes Potenzial ist, das ist klar. Aber dass es dann jetzt so viele sind, bin ich ehrlich, damit hätte ich auch nicht gerechnet. Damit rechnet man auch nicht, sondern man arbeitet so vor sich hin, es wird größer und größer und irgendwann mal denkt man so, okay, wow, es ist doch groß geworden. Und man muss fairerweise sagen, auch durch die Kooperation. Also Wir haben echt super Partner an Bord. Also erst One Football, dann Burda und jetzt eben Ippen. Und da sind wir auch stolz, dass wir da die Gelegenheit bekommen, damit jetzt zusammenzuarbeiten. Ja.
Jetzt hast du den Teil noch verschwiegen, mit wie vielen Menschen bei dir arbeiten.
Ich bin runtergegangen. Ja, auch das ist so ein bisschen schwierig zu greifen. Also ich mach's mal, probiere es ein bisschen runterzubrechen. Wir haben die Gesellschaft zum 1.1. diesen Jahres gegründet. Ich hatte dann quasi meinen alten Job gekündigt, auch zum Jahresende, hatte aber eben noch eine Kündigungsfrist. Wir sind jetzt aktuell 4 Festangestellte. Ich habe damals zur Gründung der Gesellschaft einen Co-Gründer mit ins Boot geholt. Das ist der Sebastian. Sebastian Mittag ist unser Chefredakteur. Er ist quasi sozusagen mein Partner. Dann haben wir noch jemanden fürs Thema Social Media und Videoproduktion. Das ist der Ivan. Kennen vielleicht die FCB Inside-Hörer oder auch Instagram-Follower, der war von Tag 1 dabei. Ivan ist nicht nur quasi Mitarbeiter von mir, sondern auch Familie, ist mein Neffe. Und der kam damals, hat gemeint, hey, Onkelchen, ist ja ganz nett, was du da machst mit deiner Webseite, aber du brauchst Instagram, wir leben im Jahr 2020, du brauchst Social Media. Und ich habe gemeint, du, ich habe keine Zeit für Social Media, ich bin froh, wenn ich meine Texte rausbekomme. Und er war ohnehin Social Media, ich habe gemeint, komm, ich mache dir das. Und er hat uns dann quasi von null, hat er uns jetzt eine Instagram-Seite mit 90.000 Follower aufgebaut. Ich glaube, die größte deutschsprachige Bayern-Seite auch. Und er macht aber auch Facebook und TikTok und Twitter, also ist da quasi auf allen Plattformen unterwegs. Also sprich, Sebastian, Ivan und noch meine Frau, ist auch sozusagen festangestellt. Meine Frau hat das gleiche wie ich studiert, ist aber eher so ein Zahlenmensch, die macht das Thema Steuern, Finanzen, Buchhaltung. Wir sind 4 Festangestellte und haben, lass mich lügen, 20 freie Mitarbeiter, 20, 25. Warum, weiß ich nicht ganz genau, weil die Leute auch kommen und gehen. Es ist halt so bei freien Mitarbeitern, da hat man einfach eine gewisse Fluktuation. Ich würde sagen, so im Kern haben wir so 10 Leute für FCB Insight, die regelmäßig schreiben. Wir haben 3 bis 4 Videografen, die Video-Content produzieren. Und ein Thema, über das wir bisher gar nicht gesprochen haben, das aber auch Teil der Ball News Media ist, wir betreiben ja nicht nur FCB Insight, wir betreiben auch 3 weitere Portale. Das ist einmal ein Dortmund-Portal, ein Schalke-Portal und ein Portal zur deutschen Nationalmannschaft. Also sprich, wir haben in Summe 4 Portale und wenn ich die Portale zusammennehme, dann sind es so knapp 25 bis 30 sogar Freelancer, die für uns arbeiten. Genau, ja.
Und die Freelancer, werden die dann pro Artikel vergütet oder je nachdem, wie gut der Artikel dann auch ankommt und Besucher generiert?
Beides. Also wir haben da quasi verschiedenste Modelle. Wir haben, wie es in der Branche üblich ist, gibt es da einen Wortpreis, den man bekommen kann. Also sprich, okay, für jedes Wort, das geschrieben wird, gibt es eben eine Vergütung. Es gibt aber auch Leute, die arbeiten bei uns auf Stundenbasis, weil sie dann quasi in so einer Art Schichtsystem arbeiten. Es gibt aber auch, was es noch hinzugibt, und das ist diese variable Komponente, es gibt das Thema VG Wort. Nur ganz kurz für die Leute, die es nicht kennen, also die meisten kennen die GEMA, die VG Wort ist eine Verwertungsgesellschaft für Texter oder Leute, die einfach Texte publizieren, sei es im Buch, sei es im Internet. Und im Internet ist es so, wenn eine gewisse Anzahl an Aufrufen pro Jahr erreicht wird auf einen Beitrag, dann kriegst du von der VG Wort auch eine Vergütung. Und das heißt, die Autoren haben bei uns ganz normal ihren Anspruch auf ihr geistiges Eigentum bei der VG Wort. Das wird vergütet und sie werden von uns vergütet, eben nach dem Wortpreis oder einem Stundensatz, ja.
Verstehe. Wenn du jetzt so die DRD-Umsätze so grob anschaust, nur damit man es einordnen kann, VG Wort wird ja wahrscheinlich den meisten, die Content schreiben, auch ein Begriff sein. Aber die traditionell kennt man wahrscheinlich die GEMA deutlich besser. Ja. Wie verteilen sich eure Umsätze so zwischen VG Wort, Werbeeinnahmen und Kooperationsgeschäft?
Also VG Wort ist ja so, das ist ja was den Autoren zusteht. Da haben wir sozusagen, da schnappen wir uns nichts, da dürfen wir uns auch gar nicht schnappen.
Okay.
Ich persönlich bin auch bei der VG Wort gemeldet. Das heißt, ich habe auch, wenn ich für meine Texte, gibt es dann quasi eine VG Wort-Vergütung. Ansonsten verteilen sich wir haben verschiedenste Einnahmenquellen. Du hast die klassische Display-Ad-Werbung, also sozusagen die Werbung auf der Seite. Dann hast du, das wäre für mich ein Block. Dann hast du das Thema Videoplayer oder Videowerbung. Also sprich, wir haben auch einen Videoplayer auf der Seite, wo Werbung ausgespielt wird, aber auch Video-Content. Da kommt Content von One Football und was auch vielleicht die wenigsten wissen, One Football gehört mittlerweile oder mehrere Fußballvereine sind an One Football beteiligt. Auch der FC Bayern unter anderem sitzt da auch im Aufsichtsrat. Und die Vereine sind beteiligt und liefern quasi dadurch Content. Das heißt, bei uns auf der Seite läuft dieser One Football Videoplayer. Und in dem kannst du exklusiven oder auch normalen FC Bayern-Content sehen, den der Verein bringt. Und zwischen diesen Videoclips vom FC Bayern, vom Training, von Reisen, PKs oder sonst was, kommt eben Werbung. Das heißt, es gibt noch diese Videoplayer. Und dann hast du noch das Thema direkte Kooperation. Das ist dann auch One Football, Burda und so. Ohne da jetzt konkrete Zahlen zu nennen, würde ich sagen, der Großteil, also so 30% oder 40-50%, ist über die klassische Display-Ad-Werbung. Dann kommt der Videoplayer und dann kommen so die direkten Kooperationen. Also ich würde sagen, so 40, 30, 20, so wenn du es irgendwie aufteilen willst und dann ja.
Okay. Ah ja, super, interessant. Also das mit dem VG-Wort wusste ich jetzt nicht, dass du das dann, dass das immer direkt die Autoren kriegen und du dann als Portalbetreiber dann gar nichts daran hast.
Das kannst du auch als Verlag, wenn du ein Verlag bist, glaube ich, anders regeln. Dann kannst du quasi als Verlag auch nochmal ein bisschen was bekommen, aber wir sind offiziell kein Verlag und wir haben von Anfang an den Leuten gesagt, hey, wenn ihr bei uns schreibt, meldet euch bei der VG-Wort an. Ihr könnt die Zähler hinterlegen. Also es wird bei jedem Text ein automatischer Zähler hinterlegt, damit die VG-Wort ja tracken kann, wie viele Aufrufe das sind. Ein Artikel braucht mindestens 1800 Zeichen und 1500 Aufrufe. Das ist eine relativ kleine Hürde, diese 1500 Aufrufe, weil wir eine große Reichweite haben. Und das ist auch kein Geheimnis, das kann man im Internet nachlesen. Die Quoten pro Text werden pro Jahr, von Jahr zu Jahr von der VG-Wort festgelegt. Die sind jetzt ein bisschen gesunken in den letzten Jahren, weil es dem Online-Publishing an sich nicht so gut ging oder gut geht. Aber ich glaube, für 23 lag der Preis oder die Vergütung bei 30 Euro pro Text oder 33 Euro. Und zur Peak-Zeit, ich glaube, vor 2 Jahren hat man 43 Euro bekommen. Also man sieht, es ist schon auch ganz gut gefallen, ja. Aber es ist immer noch ein ordentlicher Betrag, ja.
Verstehe. Du hast jetzt ein bisschen beschrieben, zum 1.1. habt ihr die Firma gegründet, zum 1.7. bist du rübergegangen, was so, glaube ich, die Hörerinnen ganz gut interessiert bei dem Thema. Wann hast du dich entschieden, den Switch zur Vollzeit zu machen und hast du gewartet, bis du 1:1 dein vorheriges Gehalt hattest?
Ja, gute Frage. War ein langer Prozess. Also wir waren jetzt so Anfang 2020, so das erste richtige Geld, wo ich gesagt habe, okay, davon, das spüre ich jetzt auch privat irgendwie mit Ausgaben, mal einen besseren Urlaub oder mal irgendwie, weiß ich nicht, was leisten davon, war so Ende 20, wo ich gesagt habe, okay, da kommt jetzt wirklich ein dreistelliger, vierstelliger Betrag rum, natürlich vor Steuern. Und ich würde sagen, so irgendwann mal, als ich in der Tat den ersten Monat hatte, wo ich brutto mein Gehalt gematcht habe, wann es war, kann ich dir nicht sagen, aber das dürfte irgendwann mal 22, Mitte, Ende 22 gewesen sein, da kam der Gedanke auf, okay, das könnte doch was sein, Virko. Also das könnte wirklich dein Hauptjob ablösen. Ich muss sagen, ich war nie unzufrieden in meinem Job. Mir hat es echt Spaß gemacht. Ich war in der Führungsposition damals bei meinem Arbeitgeber. Ich hatte ein Team von 6, 7 Leuten. Also hatte echt auch einen sehr, sehr guten, anspruchsvollen Job, auch gut vergütet. Aber das Schreiben, der Fußball, der FC Bayern, das war meine Leidenschaft. Also, und ich habe dann gedacht, okay, wie oft erhältst du die Gelegenheit, deine Leidenschaft zum Beruf zu machen? Habe dann auch natürlich mit meiner Frau gesprochen und gesagt, hey, schau mal, kannte aber auch die Zahlen, weil sie ja unsere Steuern gemacht hat. Schau mal, ist dir aufgefallen? Ich habe diesen Monat das erste Mal das Gehalt sozusagen gematcht. Und sie gemeint, ja, mir aufgefallen, das ist cool, aber das ist nur einmal so nach dem Prinzip. Also meine Frau ist so unsere Finanzministerin und eher konservativ und hat gemeint, das war es einmal. Und ich habe nicht gesagt, du lass uns jetzt direkt abbrechen. Ich habe gemeint, ja, aber schau es dir mal an. Und so ist der Gedanke gereift. Ich habe dann irgendwann mal gemerkt, okay, das wiederholt sich. Dann haben wir 6, 7 Monate lang folgelang das gematcht und es wird auch mehr. Und dann habe ich zu ihr gesagt, du, ganz verrückte Idee, was würdest du denn sagen, wenn ich das Fulltime mache? Ich glaube, wenn ich das Vollzeit mache, kann man da noch mehr rausholen. Und hat sie gesagt, echt, willst du das machen? Und es war dann einfach so, wie es halt ist, eine Diskussion zwischen meiner Frau und mir. Und sie hat dann zu mir gesagt, du, weißt du was? Ich will dir da nicht im Weg stehen bei deinem Traum oder bei der Möglichkeit, den Traum zu verwirklichen. Wenn du es schaffst, ein Jahr das zu matchen, was du jetzt verdienst beim Hauptjob, dann machen wir das. Dann hast du meinen Segen und dann gehen wir das Risiko gemeinsam ein. Und es war ein fairer Deal. Also wenn ich Kontinuität beweise, dann machen wir das so. Und es war dann so. Ich habe dann sozusagen das Jahr von 22 es geschafft. Also Mitte 22 bis 23, es war jetzt kein Geschäftsjahr, aber das Jahr in den 12 Monaten, wo unsere Uhr losgelaufen ist, habe ich es gematcht. Und dann habe ich gemeint, so, jetzt haben wir es geschafft. Was machen wir jetzt? Und dann habe ich noch ein halbes Jahr mit mir gerungen, ob ich wirklich meinen Job kündige. Und dann habe ich aber kurz vor Weihnachten letztes Jahr dann den Entschluss gefasst, das zu machen. Ein Teil der Wahrheit ist auch, dass ich damals eben mit Sebastian auch jemanden gefunden habe, der dann als Co-Partner mit reinkommt, der mir da unter die Arme greift und der natürlich die Entscheidung, das zu machen, nochmal ein bisschen verändert hat. Ursprünglich war der Gedanke, ich gründe eine Gesellschaft mit einem Partner. Der Partner macht den größeren Teil der Aufgabe und ich ziehe mich so zurück und bin stiller Gesellschafter und mache noch mein Hauptberuf. Aber irgendwann mal kam dann die Frage, warum? Also das macht ja keinen Sinn und ich wollte dann auch gegen Ende wirklich FCB Insider oder Ball News Vollzeit machen. Also ich habe dann auch gemerkt, es kollidiert dann so. Ich habe meinen Hauptberuf immer gewissenvoll ausgeübt und ich habe da nichts drauf kommen lassen, aber ich habe gemerkt, okay, mein Kopf wandert immer mehr oder meine Gedanken sind immer mehr bei dem anderen Thema. Und es macht dann auch keinen Sinn, meinem Arbeitgeber gegenüber das dann irgendwie so schleifen zu lassen. Ich habe dann gemerkt, okay, ich habe es nicht schleifen lassen, aber ich wollte auch nicht so weit kommen lassen. Ich habe dann gesagt, okay, weißt du was, jetzt machst du einen sauberen Cut und beendest dein Arbeitnehmerverhältnis und wirst selbstständig, genau.
War dein Chef FC Bayern-Fan und konnte das verstehen?
Meine Chefin hat mit Fußball nichts am Hut gehabt, aber sie konnte es verstehen. Die hat natürlich, war ein komisches Gefühl, weil man muss dazu sagen, ich habe quasi 2008 angefangen.
Ja. Dort eine lange Zeit.
Es war mein erster Job, also mein erster Arbeitgeber und auch sozusagen mein letzter Arbeitgeber. Also wie oft kommt es vor in der heutigen Jugend, dass du sozusagen noch 16 Jahre bei einem gleichen Arbeitgeber bist? Das war ich und das Gespräch dann in meiner Teamsitzung war nicht so einfach, zu sagen so, du hör zu, ich werde kündigen. Aber sie hat es verstanden, also natürlich aus ihrer Sicht schade, so für sie persönlich oder fürs Unternehmen. Aber sie hat gemeint, sie kann es verstehen, für mich persönlich, dass ich meinen Traum da verfolge und wünsche mir alles Gute und wir sind da im Guten auseinandergegangen und ja.
Ja, verstehe. Also ist ja auch ein großer Schritt. Hat es auch was mit zu tun gehabt? Also jetzt diese Summe nebenher zu verdienen, die man im Hauptjob verdient, da brauchst du ja schon ordentlichen Zeitinvest. Hat das auch irgendwann auf die Stimmung zu Hause gedrückt oder weil du so viel gemacht hast? Oder hat es sich für dich nicht so nach Arbeit angefühlt, weil es eben dein großes Hobby einfach war?
Ja. Es gibt da jetzt zwei Versionen. Ich könnte es jetzt beschönigen und sagen, nein, es war nicht so und es war alles super, aber die Wahrheit ist, natürlich hat es irgendwann mal, es ist an die Grenzen gestoßen. Also das ist ja klar, irgendwann mal packt dann auch der Ehrgeiz, gerade in dem Jahr, wo es dann hieß, du kannst beweisen, dass es wirklich sozusagen ein Hauptjob ist, habe ich natürlich noch mehr reingeklotzt. Ja, du musst dir so vorstellen, du musst irgendwie gefühlt, bist du immer auf Lauer, du hast immer Twitter an, du schaust, was gibt's für Transfer-News, du bist immer sozusagen, jagst die nächste Top-News. Und natürlich nervt es, ja, wenn du am Wochenende Spiele schaust, berichtest, du bist im Urlaub, bist viel am Handy, zu viel am Handy. Natürlich gab es da auch mal das ein oder andere Streitgespräch mit meiner Frau und es war auch nervig, ja. Und das war auch mit dem Grund, wo ich gesagt habe, das geht so nicht mehr. Also ich habe dann wirklich gefühlt 1,5 Jobs gemacht eine Zeit lang, ja. Also bin abends nach Hause gekommen und habe dann, wenn wirklich die Kids im Bett waren, teilweise dann noch irgendwie 3-4 Stunden da dran gehockt, Mails gemacht, Texte gemacht, die Redakteure betreut etc. Also es ging einfach nicht mehr und habe dann gesagt, okay, auch das, um meine Work-Life-Balance wieder in den Griff zu bekommen, muss da ein klarer Cut hinkommen. Und ich muss auch ehrlich gestehen, es gab mal eine Zeit lang, wo ich gedacht habe, ich stoße es ganz ab. Also ich habe gedacht, okay, mir wird es zu viel, ich will einfach einen geregelten Job haben, ich will, wenn ich quasi abends nach Hause komme, abschalten und nicht, wenn um 10 Uhr der Julian Nagelsmann entlassen wird, dass ich mich nochmal an die Tastatur hocke und reinkloppe. Aber so wie gesagt, das ist ja eine Leidenschaft. Also es hat sich nicht wie Arbeit angefühlt. Also es fühlt sich immer noch nicht wie Arbeit an, wenn ich ehrlich bin. Es ist einfach meine Leidenschaft. Ich konsumiere Fußball tagtäglich und ich lese sehr viel auch über andere Vereine etc. Und es fühlt sich nicht wie Arbeit an. Und deswegen war ich doch froh, dass ich dann gesagt habe, ich zieh's durch. Und es hat auch in der Tat in dem jetzigen Setting mit Sebastian, mit der Gesellschaft, mit den vielen Leuten, wir haben mit seinem Zugang auch nochmal aufgestockt, was die freien Mitarbeiter angeht, weil er einfach die Leute jetzt koordiniert und die Redaktion leitet, hat sich das für mich entspannt. Also ich habe jetzt eine deutlich bessere Work-Life-Balance und ich kann am Wochenende mal abschalten. Wir hatten es im Vorgespräch gerade, ich war jetzt 4 Wochen im Urlaub dieses Jahr. Das wäre vorher undenkbar gewesen, ja.
Hast du dann, das wollte ich jetzt noch kurz fragen, bevor wir kurz auf den Sebastian gleich eingehen, hast du dann jetzt einen normalen Arbeitstag, so wie vorher, 9-to-5 wahrscheinlich aber auch nicht, ne?
Ja und nein, also wir sind uns auch noch ein bisschen am Finden, wir sind Startup, wenn du so willst. Wir haben so eine Art Schichtbetrieb, wo wir sagen, okay, einer macht so die Tages- und die Abendschicht. Wir hocken da jetzt nicht wirklich dann die ganze Zeit dran und tun was. Aber der am Tag verantwortlich ist, ist quasi verantwortlich dafür, dass wenn was Breaking passiert, dass das sozusagen auf der Seite ist. Er ist verantwortlich, dass der Content online kommt. Um ganz kurz vielleicht ein bisschen zu erklären. Bei uns geht so die erste News morgens um 6-7 raus, wenn die Leute so auf dem Weg zur Arbeit sind. Und dann veröffentlichen wir eigentlich so im 60-Minuten-Takt, 90-Minuten-Takt eine News. Das heißt, wir hauen so pro Tag bei FCB in Zeit so 15 bis 16 News raus. Das ist so ein normaler Tag. Und das ist schon viel Content, der auch koordiniert werden muss. Und dann, wenn Spiele sind, und das ist ja jetzt wieder dieses nicht 9-to-5, wenn jetzt der FC Bayern morgens Champions League, beziehungsweise der Champions League-Auftakt gegen Dinamo Zagreb, da spielen sie um 21 Uhr. Da sitzt du dann ab 7, sitzt du dann am Rechner und bereitest vor. Dann hast du das Spiel, du schaust dir das Spiel an, du musst das Spiel nachbereiten. Talkst du dann teilweise auch bis 1-2 am Rechner. Also es gibt klassische Arbeitszeiten, aber es gibt auch bei Spielen natürlich keine klassischen Arbeitszeiten. Und Sebastian ist ja akkreditiert, also ist sozusagen im FC Bayern offiziell als Medienvertreter gelistet und reist dementsprechend auch zu den Spielen. Also er ist bei fast jedem Heimspiel oder wir sind dann über ihn bei fast jedem Heimspiel und wir machen auch die Auswärtsreisen bei der Champions League mit. Also er war letztes Jahr, dieses Jahr war er in Madrid, war vor Ort, war in Rom dabei und begleitet dann sozusagen Live-Berichterstattung vor Ort sozusagen, ja.
Da gibt's dieses Jahr ja ein paar mehr Spiele, von daher hat er ein paar mehr Reisen zu tun. Wie bist du an den Sebastian rangekommen, ne? Kurz zur Einordnung, er war ja vorher auch Chefredaktor bei Spox Goal, ja. Das ist ja auch schon ein größeres Portal, da musst du ja erstmal, das ist ja auch schon für dich ein kleiner Ritterschlag, dass so jemand zu dir sagt, ja, wir arbeiten in Zukunft zusammen, das ist ja auch, wie kam es dazu?
Ja, Sebastian ist genau, war lange Zeit bei Spox Goal, auch großer Publisher, war dort Chefredakteur und davor sogar bei Sport1, also hat quasi schon mal einen deutlich größeren Track Record als ich und ist einfach ein erfahrener Hase in dem Geschäft, lebt auch in München, hat auch sozusagen eine gewisse Nähe. Über Sebastian kamen wir lustigerweise über einen gemeinsamen Bekannten und zwar hatten wir einen Texter, den haben wir immer noch, den Alex, den Redakteur, und der Alex hat sowohl für Spox als auch für uns geschrieben. Und irgendwann mal hat der Alex gesagt, du, der Sebastian wird gern dich mal kennenlernen, weil er und auch auf uns aufmerksam geworden ist, sagt, einfach mal kennenlernen und schauen, ob es da vielleicht gemeinsame Ansatzpunkte gibt, wie Spox und FCB Insider zusammenarbeiten können. Und dann haben wir uns einfach mal ausgetauscht, hatten einen Call aufgesetzt, haben uns kennengelernt und so ein bisschen abgetastet, okay, wie könnte man kooperieren? Gibt es da vielleicht Kooperationsmöglichkeiten? Und dann gab es ein persönliches Treffen, auch mal in München, haben wir so ein bisschen geredet und ich habe dann so ein bisschen gejammert oder erzählt, ja, ist alles ein bisschen viel, ich brauche irgendwie mehr Struktur, ich brauche jemanden, der mir unter die Arme greift und der da einfach ein bisschen Ordnung reinbringt, am besten jemand mit Erfahrung. Und er hat dann gesagt, ja, er selbst war jetzt nicht mega aktiv auf der Suche nach was Neuem, aber er selbst hat immer so ein bisschen im Kopf gehabt, was Eigenes sich aufzubauen, also auch raus aus diesem Arbeitnehmerverhältnis, und fand das, was wir machen, ganz spannend. Und so kam halt das eine zum anderen. Er hat dann gesagt, hey, wenn du jemanden suchst, er könnte sich sowas grundsätzlich vorstellen. Und so haben wir uns da quasi rangetastet und auch über Modelle gesprochen, wie könnte es gehen. Natürlich auch über das Finanzielle, wie könnte man das sozusagen abdecken etc. Und so haben wir dann quasi ja uns gefunden. Man muss sagen, Sebastian hat dann aber auch zwischen der Partnerschaft, die dann begonnen hat, hat er gemeinsam mit uns, da wir haben dann ein Format gehabt, das hieß dann FCB Inside Headlines auf YouTube, wo er dann sozusagen einmal die Woche als Spox- und Goal-Chefredakteur aufgetreten ist und mit uns über die Themen der Woche gesprochen hat. Also wir hatten quasi ein gemeinsames Format, ein Videoformat. Und so haben wir dann schon so ein gutes halbes Jahr zusammengearbeitet. Ich habe ihn kennengelernt als Typen, wie er ist, wie er arbeitet und so. Und dann kam halt eben, wie gesagt, parallel liefen die Gespräche über dieses, wollen wir nicht was zusammen machen oder gibt's da einen gemeinsamen Nenner und können wir da was gemeinsam aufsetzen, ja.
Er hat aber auch den FC Bayern Fanhut auf sozusagen.
Ja, er ist immer so ein bisschen bedeckt, ja. Er war ja bei Spox Goal und da durftest du ja nicht unbedingt sagen, du bist Bayern-Fan, aber er ist im Herzen schon ein Bayern-Fan, aber er lebt ja in München, er ist schon rot und war schon seit Kindertagen im Stadion und ja, er ist schon Bayern-Fan. Vielleicht nicht so, okay. Nicht so verrückt wie ich, und aber er ist schon Bayern-Fan, ja.
Okay, verstehe. Dann noch kurz abschließend zum Thema Firmen-Setup. Euer Firmensitz ist nicht in München, dass die Leute es verstehen, sondern in Biberach an der Riss. Und bist du seid zu viert vor Ort wahrscheinlich und der Rest ist alles remote organisiert. Das heißt, die ganzen Freiberufler und ihr organisiert euch digital. Richtig?
Genau. Also wir haben unseren Sitz in Biberach. Hat auch ein Stück weit steuerliche Gründe, Gewerbesteuer. Also warum sollte ich eine Gesellschaft in München anmelden und dort einen höheren Gewerbesteuersatz zahlen, wie wenn ich in Biberach sein kann? Und Sebastian ist in München bei sich im Homeoffice. Ich sitze bei mir im Homeoffice. Ivan sitzt im Rhein-Neckar-Kreis bei sich im Homeoffice. Und unsere Redakteure sind in ganz Deutschland verteilt von Norden, Süden, Osten, Westen, teilweise auch im Ausland. Also wir sind da, ja, ist nicht das Paradebeispiel für ein digitales Startup, aber wir haben kein Büro. Ich habe mir überlegt, mal ein Büro anzumieten, weil ich zwei Kids habe und so im Homeoffice mit zwei Kids, die kommen dann immer wieder mal reingestürmt, auch bei Videoaufnahmen wie jetzt oder bei wichtigen Terminen und dann ist immer so ein bisschen Hektik, aber warum jetzt irgendwie unnötig Kosten sich aufbürden, wenn es auch so klappt? Aber so tun wir uns organisieren, arbeiten da mit Trello, WhatsApp und haben da verschiedene Tools, wo wir uns quasi organisieren. Und das klappt ganz gut, ja.
Und zum Offside trefft ihr euch dann im Stadion einmal im Jahr? Allen Freiberuflern?
Wir sehen uns in der Tat öfter. Also wir sehen uns, ich würde sagen, weiß ich nicht, irgendwie so bei 6, 7, 8 Spielen pro Jahr, vielleicht auch mehr. Aber auch abseits davon. Also wir haben natürlich auch mal ein paar organisatorischen Kram oder juristischen Kram zu regeln. Nächste Woche sehen wir uns bei einer Veranstaltung, wo wir gemeinsam auftreten. Und da gibt's schon, also Biberach und München ist jetzt auch nicht so weit entfernt, 1,30. Sebastian war schon in Biberach mehrfach, ich war schon in München, also da gibt's schon auch Treffen. Und ich komme ja aus einer Konzernkultur, wo es sehr, sehr viele Offsite-Treffen gibt, viele Workshops, wo man über das vergangene Jahr spricht, über das neue Jahr. Und das haben wir noch nicht, aber in die Richtung habe ich auch schon gedacht, sagen, okay, lass uns mindestens einmal pro Jahr alle physisch treffen, irgendwo Offsite, mal einen Tag, zwei Zeit nehmen, aber mal so ein bisschen aus diesem Alltag rauskommen und mal ein paar neue Ideen einfach in Ruhe zu besprechen und ein paar Dinge uns anzuschauen, was läuft gut, was läuft schlecht. Das braucht man, glaube ich, einfach. Haben wir bisher noch nicht gemacht, aber das ist auch auf der Agenda, ja.
Du hast jetzt vorhin auch so ein bisschen die anderen Portale angesprochen, Nationalmannschaft, Schalke und natürlich schwarz-gelbes Portal Dortmund. Ja. Muss ich natürlich ein bisschen drauf umreiten als Dortmund-Fan. Dann hast du davor jetzt dann, also von den Besucherzahlen sind die ja, soweit ich es verstehe, noch lange nicht da, wo jetzt du mit FCB Insight bist. Wirst du da auch, also wie geht's da weiter? Wie kommt's da weiter? Brauchen die einfach ein bisschen länger, weil du die später angefangen hast?
Ja. Genau, vielleicht vorab noch ein Disclaimer, damit die Leute mich da nicht sozusagen an den Pranger stellen. Also ich bin Bayern-Fan und schreibe auch nur für FCB Insight. Also ich selbst hau bei Schalke und Dortmund nicht in die Tasten. Aber irgendwann mal, ich bin auch Geschäftsmann ja, neuerdings auch offiziell. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, wenn ich das FCB Insight machen kann, warum denn nicht mit anderen Vereinen und Portalen? Und unser Credo von Ball News ist ja sozusagen von Fans für Fans. Also bei FCB Insight schreiben auch zu 99% FC Bayern-Fans, die auch eine gewisse Nähe zum Verein haben. Und so ist es auch bei Schalke und Dortmund. Also bei allen Portalen schreiben Leute, die für den Verein leben, die nah dran sind, die das sozusagen aus Leidenschaft auch machen. Und deswegen haben wir da sozusagen, es ist eine kleinere Mannschaft bei beiden Portalen, aber es sind quasi wirklich Leute, die den Verein auch gut kennen und auch täglich verfolgen. Und ja, es ist in der Tat so, Dortmund und Schalke sind, was die Reichweite angeht, hinter Bayern doch nochmal dann auch die Nummer 2 und 3 in Deutschland. Also Schalke ist zwar jetzt in der zweiten Liga. Man könnte jetzt sagen, ja, Leverkusen ist doch auch da und Leipzig klappt nicht, das habe ich probiert, da hat keine Adresse für RB Leipzig, aber Schalke und Dortmund sind Traditionsvereine große mit einer großen Fanbase und da ist auch viel Trubel und deswegen habe ich mich da für die Portale entschieden. Die wachsen, also organisch wachsen die, nicht so schnell wie FCB Insight. Wir haben auch deutlich weniger Aufwand reingesteckt in die Portale, also was, sage ich mal, den Output angeht, da sind wir gerade ein bisschen am Experimentieren, also wir wollen einfach ein bisschen die Schlagzahl erhöhen. Um da mal einen Vergleich zu machen, bei Schalke und Dortmund kommen so pro Tag vielleicht 5-6 News raus, also 30% von dem, was bei Bayern rauskommt. Aber das wächst, ich sag mal, in gesunden Maßen. Also die Portale tragen sich von alleine. Also es ist nicht so, dass jetzt irgendwie eine Zeit lang hat FCB Insight die quersubventioniert und mittlerweile tragen die Portale sich von alleine. Die könnten auch auf eigenen Beinen stehen, das ist mir auch wichtig. Aber nicht in der Geschwindigkeit wie bei Bayern, ja.
Gibt's noch andere Vereine, wo du das machen könntest, das gleiche Modell? Also jetzt hier international spielt jetzt der VfB Stuttgart, da gibt es auch häufiger mal Geschichten hier regional. Gibt es noch andere Vereine, wo das interessant sein könnte?
Ja, also ich hatte, das kann man auch öffentlich nachlesen, wenn man mich googelt, glaube ich, dann findet man das auch noch teilweise. Ich habe in der Tat Versuche gehabt, das mit Leipzig zu machen. Wir hatten ein Leipzig-Portal, das haben wir mittlerweile aufgegeben, weil das hat gar nicht funktioniert. Wir hatten eine Real Madrid-Geschichte und eine Barcelona-Geschichte, weil das, sage ich mal, auch so im deutschsprachigen Raum die beiden Vereine sind, wo es auch viele, viele deutsche Leser gibt. Da gibt es aber zwei Platzhirsche, die quasi deutschsprachige Portale haben. Die haben wir nicht ganz sozusagen verdrängen können und es war dann einfach auch zu viel. Also sprich, wir haben es dann quasi auch eingestellt nach einer gewissen Zeit. Aber theoretisch kannst du das für jeden Verein machen. Das ist immer so die Frage, was ist dein Anspruch? Also wenn ich jetzt Hardcore-VfB-Fan wäre, gibt es auch übrigens, glaube ich, brustring.de oder so heißt die Seite. Es gibt im Grunde schon für jeden Verein eine Seite von Fans, die da betrieben wird. Und viele machen das auch aus der reinen Leidenschaft heraus, also weniger aus dem monetären Gedanken. Es gibt noch die blaue 24, das ist quasi sozusagen das Gegenstück zu uns, zu 1860. Der macht das auch hauptberuflich, der ist beim gleichen Vermarkter wie ich, der Betreiber. Und da gibt's auch schon größere Seiten, die das machen. Aber du musst immer gucken, wie intensiv machst du das. Also wenn du das auf unserem Level machst, bei FCB Insight, da muss wirklich auch was rumkommen. Wenn du sagst, du machst ein, zwei News pro Woche, dann kannst du das auch zum ersten FC Kaiserslautern oder zu Holstein Kiel machen, darfst aber nicht den monetären Anspruch haben. Und ohne, dass ich jetzt Leuten Tipps geben möchte, aber wenn jemand sagt, er hat da Interesse, sowas zu machen, mach das ohne monetären Gedanken. Also starte da rein, das muss dir Spaß machen, weil du echt auch Zeiten hast, dich liest am Anfang keine Sau und es kann auch ein bisschen ernüchternd sein. Du darfst nicht beginnen und sagen, ich muss damit jetzt ab dem dritten Monat 1.000 Euro verdienen. Das so wird es nicht klappen. Du musst aus Spaß und Leidenschaft da reingehen und dir das organisch aufbauen. Und wenn du das wirklich gut machst und Leidenschaft reinsteckst, dann wird früher oder später auch der monetäre Rückfluss kommen, ja.
Was mit englischem Content? Weil wenn du jetzt bei FCB hast du ja den ganzen deutschen Content, du hast 21.000 Artikel oder 22 angesprochen. Ja. Ist das, was funktioniert? Also wird der FC Bayern auch auf Englisch gegoogelt und gibt's da viele internationale Fans?
Es gibt viele internationale Fans, wobei die natürlich auch überall versprengt sind mit verschiedenen Sprachen, also Spanisch, Brasilianisch, Asiatisch. Natürlich ist Englisch dann der Nenner. Wir hatten auch fcbinside.com. Haben wir auch ausprobiert, haben wir aber jetzt letztes Jahr dann auch eingestellt, vorerst mal pausiert, weil wir einfach die Redakteure nicht hatten. Also es gibt ja die Option, entweder du machst eigenen Content mit englischsprachigen Redakteuren oder du nimmst den deutschen Content und übersetzt ihn. So, was ja an sich ja nicht verkehrt ist und auch nicht verboten ist. Und das haben wir probiert. Wir sind gerade dabei, so ein bisschen zu schauen, wie können wir den deutschen Content, Stichwort KI und Smooth und Lean, ins Englische überbringen. Und da haben wir noch keinen richtigen Weg gefunden, um das technisch sauber auf die Beine zu stellen. Aber das wäre so der Wunschgedanke, wenn wir einmal Content auf Deutsch produzieren, den auch ins Englische zu übersetzen, dass der auch lesbar ist und dann sozusagen automatisiert raushauen. Also das ist was wir noch im Kopf haben. Deswegen sage ich, wir haben fcbinside.com gerade pausiert. Das ist aber was wir uns auch der neuen Gesellschaft so als Wachstumsziel gesetzt haben, diesen englischsprachigen Raum anzugreifen, ja.
Und wie nutzt ihr selbst dann schon KI auch für die deutsche Texte oder sind die Texte dann schon komplett immer von den Redakteuren geschrieben?
Nee, bei uns sind die Texte komplett von den Redakteuren geschrieben. Es gibt mittlerweile auch die Verpflichtung, dass du das entsprechend kennzeichnen musst. Also, ja. Du darfst nicht KI-Texte unter deinen Namen also quasi ausgeben. Ich bin auch der Meinung, das ist auch unser Credo von Fans für Fans. Ich erkenne KI-Texte, also ich behaupte mal, ich erkenne KI-Texte. Wahrscheinlich habe ich schon ein paar gelesen, es war keiner. Aber die lesen sich einfach anders. Also wir haben ja auch, natürlich sind wir wollen objektiv berichten. Du kannst jetzt nicht wie so ein klassischer Fanblog berichten mittlerweile bei uns. Das geht einfach nicht mehr, das wollen wir auch nicht. Aber wir haben immer ein Stück weit auch eine Meinung dabei. Also als Beispiel, wenn jetzt irgendwie Transfergerücht aufkommt, dann ordnen wir das auch ein. Also wenn jetzt irgendwie heißt, Bayern will Cristiano Ronaldo verpflichten, dann berichten wir drüber, sagen aber, ey Leute, ganz entspannt, das macht keinen Sinn. Auch der Mann verdient halt irgendwie 30 Millionen Euro netto pro Jahr, das zahlt aber FC Bayern nicht so. Das heißt, da hast du eine gewisse Meinung schon mit drin und das kriegst du beim KI-Text ja immer schwer hin. So. Was wir schon machen ist, wir nutzen die KI-Tools, die es halt gibt, Stichwort Grammatik, Rechtschreibfehler, vielleicht auch mal anpassen von einem fertigen Text, damit es einfach vielleicht besser klingt. Da jagen wir die Texte schon mal durch und lassen es einfach grammatikalisch checken und auch von der Rechtschreibung her. Und dann werden die nochmal sozusagen glatt gebügelt oder verfeinert von der KI. Aber es sind alles unsere Texte und so soll es auch bleiben, ja.
Cool. Okay. Ah ja, es ist super, super interessant. Du hast auch, wir haben im Vorgespräch auch kurz über das Thema App gesprochen. Ja. Die FCB Inside App gibt es ja schon länger. Da kann ich, glaube ich, auch ein Abo machen.
Richtig.
Und dann habe ich die Texte ohne Werbung. Ist das auch ein Geschäftsmodell, was funktioniert und was ihr jetzt auf die anderen Seiten ausrollt?
Richtig, ja. Also, ich bin ja 2019 mit WordPress gestartet und hatte da schon den Fokus auch drauf gelegt, dass es ein mobile-freundliches Theme ist. Also nach dem Prinzip, ja, wenn man sich so ein bisschen reinliest in die Thematik, weiß man ja, dass sozusagen das Thema Mobile eine immer größere Rolle gespielt hat für Google, für die Suchmaschinenergebnisse. Und wenn du eine mobile-unfreundliche Seite hattest, dann hast du dein Eigentor geschossen. Und darauf habe ich halt geachtet damals. Und wir hatten dann sozusagen die Mobile-View, aber das hat mir nie gelangt. Die ist auf ihre Grenzen gestoßen. Und irgendwann mal habe ich dann nach einer App-Lösung gefunden und wenn du WordPress benutzt, dann gibt's viele Baukastensysteme und mir hat aber keins gefallen. Eins habe ich dann gefunden in den USA von einem Anbieter, das war dann okay. Das hatten wir dann quasi ein Jahr im Einsatz, aber ja, das war auch weder Fisch noch Fleisch. Also das war ein nativer Rahmen mit einer Mobile View, also auch nichts Ganzes. Und als da ein bisschen Geld da war in Form von du kannst investieren, habe ich überlegt, okay, jetzt nimmst du mal das Geld in die Hand und lässt dir wirklich eine saubere native App programmieren. Hab dann, lass mich lügen, 20, 30 Angebote eingeholt in ganz Europa, auch im Ausland. Und da ist es ja verrückt. Also da kriegst du Angebote von $5,000 aus irgendwie aus dem asiatischen Raum bis hin zu europäische Agenturen mit 100.000 Euro. Also war alles dabei. Und so viel wollte ich natürlich nicht in Vorleistung gehen, habe dann aber ganz fitte Jungs in München gefunden, zufälligerweise, und habe mit denen gesprochen. Und die haben dann für uns sozusagen eine native App entwickelt für FCB. Habe von Anfang an gesagt, ich will eine Plattform haben, also ich will quasi eine App haben, die ich auch ausweiten kann für die anderen Portale. Und so war es dann auch. Wir sind mit allen Apps, mit allen Seiten hat jede Seite eine eigene App für iOS und Android. Und die wird ganz normal vermarktet. Also wir haben auch einen eigenen Vermarkter für die App, der sozusagen nur die App-Vermarktung macht. Und OneFootball läuft auch in der App. Also ist quasi die App ein eigener Vermarktungsstrang, der gerade bei FCB Inside mit über 15.000 Downloads mittlerweile auch schon was abwirft. Und du hast es gesagt, es gibt noch das Abo-Modell. Wenn jemand uns ganz arg unterstützen möchte, dann kann er sozusagen die App auch abonnieren im Jahres-, Monats-, Quartalsabo und ist dann in der App werbefrei.
Okay.
Und es geht auch aber auf der Webseite. Also wenn jemand sagen möchte, er will keine Werbung haben, dann kann er auch ein Abo abschließen über Free Choice und kann dann die Webseite werbefrei sozusagen genießen.
Was kostet das Abo?
Lass mich lügen, 2,99 glaube ich, ist es werbefrei pro Monat.
Und kommt es gut an?
Um ehrlich zu sein, nicht so gut, wie ich dachte. Also wir kriegen schon immer wieder mal Beschwerden. Das ist ja so eine Online-Publishing-Geschichte. Das betrifft nicht nur uns, sondern betrifft alle. Wie sehr tust du die Werbeschraube andrehen? Also Leute beschweren sich, hey, zu viel Werbung auf der Seite. Das kann ich verstehen. Ich selbst bin ja auch Leser und mich nervt Werbung teilweise auch, wenn sie aggressiv ist. Auf der anderen Seite, wir hatten es davon, wir haben 4 Festangestellte, wir haben knapp 30 Freelancer. Wir bringen rund um die Uhr Content, wir bringen rund um die Uhr Videocontent, wir haben einen Podcast. Also das ist mittlerweile so viel Content, so viele Leute, die davon auch produzieren und leben. Da musst du auch Einnahmen generieren und auch fixe Einnahmen. Dementsprechend musst du auch, und das ist unser Werbemodell, Werbeeinnahmen ist unser Werbemodell oder unser Geschäftsmodell. Und deswegen müssen wir mal schauen, wie tun wir diese Werbeschraube quasi andrehen. Und jetzt habe ich aber deine Frage vergessen. Die Frage war in der...
Wie viel das machen und was es kostet? Einfach, ne? Die 2,99 hast du ja beantwortet.
Ja, genau. Dafür, wie viele Beschwerden es gibt, in Anführungsstrichen, jetzt ist auch nicht irgendwie jeder sich beschwert, aber ich dachte, dass die Leute sagen, okay, weißt du was, bei 2,99 will ich es werbefrei genießen, aber es sind jetzt nicht so viele. Also es macht echt einen ganz geringen Anteil bei den Gesamteinnahmen. Bei der App ist schon was anderes. Ich glaube, bei der App sind die Leute spendabler, weil es vielleicht auch einfacher ist abzuschließen, weil es dann über iOS und Android einfach schon verbunden ist mit deinem Konto. Da ist es dann schon ein höherer Anteil. Also das ist dann schon schwankt so. Die Leute kündigen ja auch, aber das ist schon teilweise auch vierstellig gewesen, ja.
Okay. Ah ja, 2,99 finde ich jetzt, wenn es mein Lieblingsverein ist, das ist weniger wie ein Bier im Stadion, sage ich mal. Ist ja eigentlich ein No-Brainer, wenn es mich interessiert und ich supporten will und die Werbung nicht haben möchte, wie ja teilweise dann schon so wie...
Darfst du aber nicht vergessen, der Fußballfan wird heutzutage mittlerweile geschröpft. Also Stichwort TV-Recht. Du brauchst Sky, du brauchst Prime, du brauchst DAZN. Ein Fußballtrikot mit Flock kostet mittlerweile auch 120, 30 Euro. Also Da ist die Preisspirale auch nach oben gezogen. Ich kann da jeden verstehen, der sagt, okay, ich zahle jetzt schon irgendwie 50 Euro meine TV-Abos. Jetzt will ich nicht sozusagen auch noch für das News-Lesen nochmal 3 Euro bezahlen. Auch wenn es verhältnismäßig relativ wenig ist. Aber ich kann da Leute verstehen, die sagen, nö. Aber die müssen dann halt die Werbung ertragen, in Anführungsstrichen. Ja, also deswegen, das Schöne ist, ich bin froh, dass wir beides anbieten können. Der bereit ist, das zu zahlen. Da gibt es auch Leute, die tun das und die es nicht wollen können. Die müssen es nicht. Also, genau.
Kam denn der FC Bayern mal auf dich zu? Also, ist ja jetzt, wenn du jetzt beschreibst, du vorhin gesagt, es gab wohl einen Monat, wo ihr vielleicht mal genauso viele Besucher habt, wie ihr aufgefallen seid, denen ja bestimmt schon.
Ja, da gibt's lustige Geschichten dazu. Der FC Bayern kam schon auf uns zu, ja. Als wir mit OneFootball, also zu dieser OneFootball-Kooperation, OneFootball nimmt ja unseren Content 1:1 und spielt den bei sich auf der Plattform aus, in der App und auf der Webseite. Da ist kein Redakteur, der noch unseren Content anpasst, redigiert oder sonst was. Genau, da wird 1:1 übernommen. Mit Rechtschreibfehlern, mit allem, was dazugehört. Deswegen ist es auch ärgerlich, wenn da Fehler drin sind. Deswegen müssen wir da auch stark Wert drauf legen. Und ich hatte irgendwann mal einen Artikel geschrieben über den Herbert Hainer, über den Präsidenten des FC Bayern. Und der hat dann, irgendwie ist mir, ich weiß nicht, ob es die Autokorrektur war, ob es ich war, auf jeden Fall habe ich den Herr Hainer zu Gauner gemacht. Das hieß, im Text stand dann Herbert Gauner. Aber nur einmal. Also der Name ist 6-mal gefallen und einmal stand Gauner drin. Herbert Gauner. Vollkommen unbewusst. Ja. Und der Text ging raus und OneFootball hat den gelistet. Und irgendwann mal habe ich dann einen Anruf oder eine Mail von OneFootball. Herr Hainer hätte sich bei OneFootball gemeldet. Nee, andersrum. Der CEO von OneFootball hat sich bei der Redaktion gemeldet, weil Herr Hainer sich bei ihm gemeldet hätte. Da steht Gauner drin. Das möge man doch bitte anpassen. Und dann bist du mal kurz nervös und denkst, ja, okay, shit, also schnell rein und angepasst. Das war so der erste Berührungspunkt. Gab auch andere Berührungspunkte, mache ich auch kein Geheimnis draus, das passiert im Online-Business. Ich hatte auch mal einen Liebesbrief vom Anwalt von Hoeneß im Briefkasten, in Abmahnung, wo dann drin stand, ich darf das nicht behaupten, auch alles unspektakulär. Im Nachgang konnte ich drüber lachen, wo der Brief da war, fand ich nicht so lustig. Wir hatten eine Headline, es war meine Headline. Da haben wir eine Meldung von der Sportbild aufgegriffen, wo es hieß, dass Franck Ribéry beim FC Bayern ein Comeback feiern könnte. Und die Headline hieß, Hoeneß möchte Ribéry zu Bayern zurückholen. Und das ist ja eine Tatsachenbehauptung, das darfst du so nicht reinschreiben, du musst in den Konjunktiv reingehen oder musst schreiben.
Möchte Hoeneß Ribéry zurückholen? Fragezeichen.
Sportbild berichtet, Hoeneß möchte Ribéry zurückholen oder Hoeneß möchte offenbar Ribéry zurückholen. Also muss auf jeden Fall das nicht als Tatsachenbehauptung drin haben. Da kam Schreiben vom Tegernsee, drin stand, wir vertreten den Herr Hoeneß. Herr Hoeneß hat das so niemals behauptet, bitten darum, das entsprechend anzupassen und in Zukunft zu unterlassen. Dann, das war das erste Mal, wo ich einen Rechtsbeistand dann auch suchen musste, hat man auch einen Rechtsbeistand gesucht, hat gesagt, du, hier ist ein Brief gekommen, auch mit entsprechenden Kostennote etc. Mein Anwalt hat dann deren Anwalt angeschrieben und gesagt, hey, das ist doch ein Fanprojekt und mea culpa, wir passen das an und das hat man dann auch geregelt. Also wir mussten da nichts zahlen, sondern wir haben es dann so geregelt und das gab's auch. Also so, das waren so ein bisschen die Berührungspunkte. Aber natürlich bei 5 Millionen Leser sind auch der ein oder andere Bayern-Spieler dabei. Wir sehen es ja auch bei Instagram, dass uns aktiv Bayern-Spieler lesen. Du siehst ja bei Instagram, wer unsere Stories aufruft, wie man reagiert. Mhm. Ich weiß auch aus anderen Quellen, die ich jetzt nicht näher eingehen möchte, dass uns Verantwortliche und Spieler lesen. Und ja, es ist, kommt vor, also ist definitiv so, ja. Wir hatten auch schon mit ein, zwei Leuten Direktkontakt und ja.
Über Vermarktungskanäle haben wir schon ein bisschen gesprochen, das bisschen so Werbepartner angesprochen und das Thema Google News, was mich da interessieren würde. Wie wichtig ist es da, der Erste zu sein, der die News hat heute? Du hast vorhin ja angesprochen, dass du viel früher abends gemacht hast und vorproduziert und das hat sich heute gefühlt so ein bisschen geändert. Muss man denn der Erste sein, der die News hat, um dann in Google News auch reinzukommen?
Ich muss da kurz zurückgehen mit dem Vorproduzieren. Wir sind ja eine Sekundärquelle. Das heißt, wir sind nicht wie die großen Verlage und Medienhäuser wie Sky, Sport 1, Bild oder die Springer. Wir haben quasi keinen... Also bei uns ruft kein Spieler an, wie bei der Bild. Das ist jetzt quasi meine persönliche Meinung, ohne dass ich da jetzt jemandem zu nahe trete, aber ich ja auch keinen Namen. Das ist auch kein Geheimnis in der Fußballbranche, wenn ein Spieler auf der Bank sitzt und nicht spielt und einen Frust hat, was macht er dann? Er ruft schon, greift man gerne zum Hörer und ruft mal einen Journalisten an und sagt, du, mir geht's nicht gut und lässt vielleicht mal ein paar Internas raus. Das ist beim FC Bayern ja auch kein Geheimnis, dass es Maulwürfe gab in der Vergangenheit. Das passiert bei uns nicht. Also bei uns ruft kein Spieler an und sagt, hier, ich habe eine Info, die stecke ich dir mal, bericht mal drüber. Das machen bei anderen Verlagen ist es so. Und wir greifen diese News auf, also wir sind eine Sekundärquelle, wir schreiben rein, Beispiel Transfergerücht, Bayern will Harry Kane verpflichten, so. Dann schreiben wir im Text, wie Sky berichtet, wie der Daily Mirror berichtet, wie Bild berichtet und verlinken dann auch die Primärquelle. Das heißt, wir greifen das auf, machen unsere News daraus, so. Und dementsprechend sind wir ganz, ganz selten der Erste, weil einfach Sky oder der Primäre schon die News rausgehauen hat. Aber es gibt verschiedene Mechanismen, die du aufgreifen kannst. Ein Mechanismus oder ein Prozess ist, wir sind sehr stark auf Twitter unterwegs. Warum? Weil viele Journalisten mittlerweile auf Twitter sind. Das heißt, die nutzen Social Media, veröffentlichen ihre News auf Social Media, bevor auf der Webseite vielleicht eine News da ist oder machen das parallel. Oder englischsprachige Medien greifen wir auch auf und die sind auch auf Twitter unterwegs. Das heißt, wir haben da quasi unsere Quelle, wo wir sitzen. Wir sehen diesen News im Kosmos, schnappen die uns und machen daraus die Geschichte. Meistens ganz, ganz schnell, wenn die Original-News draußen ist. Also Schnelligkeit ist schon ein Thema. Jetzt gibt's aber auch Themen wie zum Beispiel der Kicker und die Sportbild kommen ja regelmäßig raus. Also die kommen ja, der Kicker kommt montags und donnerstags raus, die Sportbild kommt mittwochs raus. Und das sind ja feste Magazine, also Printmagazine. Und die kommen abends raus, also du kannst den Kicker am Vorabend lesen, um 22 Uhr. Und wenn der Kicker um 22 Uhr schreibt, dass der FC Bayern den Vertrag mit Jamal Musiala verlängern möchte, dann lesen es die Leute ja erst in der Printausgabe am nächsten Morgen, aber ich kann es digital vorher schon lesen. Das heißt, ich kann vorproduzieren am nächsten Morgen um 7 Uhr, wie der Kicker berichtet, möchte man mit Musiala verlängern, bla bla bla. So. Das heißt, da gibt es schon gewisse Methoden, Prozesse, wie du eine aktuelle News auch vorproduzieren kannst. Aber ja, der Großteil ist auch schon Live-Berichterstattung. Das heißt, wenn die Bild was raushaut um 14.01 Uhr, Bayern hat Kane verpflichtet, dann brauchst du um 16 Uhr das nicht zu machen, weil dann hat es schon ganz Deutschland gelesen und gehört. Das heißt, du musst dann schon sehr, sehr schnell sein. Natürlich hast du auch deine eigene Leserschaft, die du mittlerweile auch bedienen willst und musst. Das heißt, wir machen die News zwangsläufig, auch wenn mir mal was nicht vorkommt, weil wir so viele Leute sind, aber wenn wir mal ein bisschen schlafen, dann machen wir die News auch eine Stunde später oder zwei Stunden später. Aber in der Regel sind wir da schon sehr, sehr schnell und deswegen mögen uns auch die Leute und deswegen mag uns auch Google, behaupte ich jetzt mal, weil wir da sehr, sehr schnell sind. Also wenn eine News rauskommt oder wenn die irgendwo auf Twitter wabert oder auf Instagram oder irgendwie bei Bild, dann schnappen wir die uns und dann ist die eigentlich 15 Minuten später, wenn sie Breaking ist, wenn sie wirklich gut ist, ist sie dann auch bei uns draußen, ja.
Ah, das heißt, du brauchst ja aber auch schon irgendwie vernünftige Tools, um Social Media Monitoring zu machen. Gibt's da irgendwie vernünftige Technologien, wie du dann so Twitter, Instagram und so weiter durchsuchen kannst, automatisiert, oder macht ihr das tatsächlich, dann machen die Redakteure das sowieso?
Genau, also es ist so, teilweise machen es die Redakteure, also bei uns ist grundsätzlich so, jeder, wenn er irgendwo was sieht, kann er sozusagen die Idee reinspielen bei uns ins Redaktionsboard, da werden dann die Themen organisiert und verwaltet. Dort sieht man auch, wer bearbeitet welches Thema, also, weil bei 30 Leuten wird es ja sonst chaotisch. Mhm. Aber ansonsten ist es so, die Aufgabe auch von Sebastian, das Thema News-Suche bzw. Recherche ist dann so, diejenige werden dann auch meine Aufgabe, wenn ich die Schicht habe, zu schauen, okay, was passiert auf Twitter, was passiert auf Instagram, was passiert auf den Seiten etc. Du hast ja auch mittlerweile Push-Nachrichten überall, also du musst gar nicht aktiv suchen, du wirst ja auch quasi aktiv angesprochen. Und wir haben jetzt aber kein spezielles Tool, das irgendwie 50 Kanäle sozusagen beobachtet. Es gibt natürlich die Newsfeeds, die du dir auch einstellen kannst, wo du dann alles quasi siehst. Also da bedienen wir uns den klassischen Tools, die es draußen gibt, ja.
Okay.
Ich selbst bin aber auch viel auf Twitter unterwegs, weil es für mich, was News angeht, gerade ausländische Medien so das schnellste Medium ist, wo du einfach Informationen aufsaugen kannst, ja.
Mhm, verstehe. Und Social Media produziert er jetzt ja auch selber, hast du vorhin erzählt, viel Instagram. Wo erreicht man die Leute denn noch so? YouTube, TikTok, muss man mittlerweile einfach alles anbieten, weil die Leute überall sind?
Ja, also ja, das ist die einfache Version, die lange Version ist, wir haben auch oder wir verfolgen bewusst diesen Multikanal, Multi-Channel-Ansatz, also wir wollen sozusagen auf allen Kanälen präsent sein und haben auch auf allen Kanälen den höchsten Anspruch, so gut wie möglich präsent zu sein. Das heißt, wenn wir eine News auf der Webseite produzieren, dann geht die in den Videobereich. Auch da gibt's ein eigenes Videoboard und sagen dann, hier ist die News auf der Webseite. Bitte auf Basis dieser News das Video produzieren. Wir haben uns jetzt mittlerweile beim Videothema auf Short-Content fokussiert, weil einfach die Zeit heute so ist. Also eine News, gerade eine Transfer-News, ist sehr schnelllebig und es macht keinen Sinn, 2, 3, 4, 5, 6 Stunden in eine Videoproduktion reinzustecken für eine Transfergerüchte-News, sondern wir machen einen 60-70 Sekunden-Clip. Der wird dann sozusagen einmal zentral produziert, wird dann auf TikTok, auf YouTube, auf Facebook ausgespielt, und auf der Webseite, auf Twitter, überall, wo du es quasi ausspielen kannst. Nicht jedes Video, aber das geht. Dann haben wir noch sozusagen, wird die News Video, also quasi Videoform gemacht, und dann geht sie raus noch auf Instagram oder auf unseren Social-Kanälen. Also wir probieren dann wirklich überall präsent zu sein und überall die News dann zu spreaden. Natürlich wollen wir auch hier und dort mal Links platzieren, aber da muss man aufpassen, weil Meta, also Facebook und Instagram, mögen es nicht so, wenn du sozusagen die Leute von ihrer Plattform wegloggst. Das heißt, du wirst bestraft, wenn du zu viele externe Links draufsetzt. Da musst du auch ein Gefühl dafür bekommen oder wie viel du das machen kannst. Und wir hauen jetzt nicht in jede Story oder nicht alle 15 News werden auf Instagram verlinkt, weil damit machst du dir die Reichweite kaputt. Sondern wir machen irgendwie 3, 4 Stories pro Tag, je nachdem. Und sind da auch am Testen, was geht nicht. Und probieren dann natürlich die Leute aus Social Media auf unsere Webseite zu bringen. Und ansonsten haben wir aber auch nur Social Media Content, also der Ivan produziert auch eigenständig Bilder. Wir arbeiten mit Imago und Getty Images zusammen, haben da unsere Lizenzen, können die Bilder verwenden und macht da eigene Bilder, eigene Infografiken etc. nur für Instagram und Facebook, ja.
Und einen eigenen Podcast habt ihr auch, hast du angesprochen. Wie oft kommt der raus?
Genau, also wir haben einen eigenen WhatsApp-Kanal mit, glaube ich, mittlerweile über 20.000 Abonnenten. Wir haben einen Podcast, der einmal die Woche rauskommt, nennt sich FCB Inside Headlines. Da tun wir, Sebastian und ich, gemeinsam mit Ivan die Themen der Woche besprechen. Also deswegen auch Headlines, die Überschriften der Woche. Gehen wir ein bisschen drauf ein, ordnen auch ein paar Gerüchte ein, geben unsere Meinung zu dem Thema wieder, schauen auf vergangene Spiele oder auch auf kommende Spiele. Und wir nehmen den Podcast meistens so donnerstags auf. Und der geht dann donnerstags direkt online oder freitags. Also sprich, spätestens freitags ist unsere Podcast-Folge auf Spotify online oder auf allen Kanälen. Wir haben dann einen Vermarktungspartner, der die einfach überall spreadet, und haben dann aber auch das YouTube-Video, das zeitgleich rauskommt. Also wir nehmen ja gerade mit einem gewissen Tool auf, das Gleiche machen wir auch. Also wir schneiden unseren Podcast mit Videoform mit und bringen dann den Videopodcast auf YouTube raus.
Okay. Gibt es einen Kanal, wo du merkst, da funktioniert super gut? Also man sagt ja immer bei TikTok, da sind die jüngeren Leute eher, oder vielleicht bei YouTube, bei Instagram und Facebook tendenziell sind es dann vielleicht die 80er und Älteren, so wie jetzt wir. Ist es so, kannst du das so einteilen, und gibt's überall die Bayern-Fans wahrscheinlich?
Bayern-Fans gibt's überall, also auf jeder Plattform. Aber am Anfang, wo wir das mit Video angefangen haben, habe ich schon gedacht, so YouTube ist so diese Plattform, wo du präsent sein musst. Aber YouTube und News-Content ist immer so, glaube ich, ein bisschen schwieriges Thema. Ich glaube, bei YouTube funktionieren einfach längere Videos besser, auch mehr so Evergreen-Content, also der nicht einfach alt wird nach einer Woche. Wie gesagt, wenn der Harry-Kane-Transfer durch ist, dann ist er durch, dann schaut das Video niemand mehr. Aber wenn du jetzt einen Bericht machst über die 10 schnellsten Tore des FC Bayern oder die 10 größten Transfer-Flops des FC Bayern, dann hält es einfach eine gewisse Zeit und sammelt Klicks über die Zeit. Das geht bei News schwieriger. Und deswegen haben wir uns, wie gesagt, diese Short-Clips fokussiert, die sind einfacher zu produzieren. Und ich würde schon behaupten, dass unsere Hauptplattform TikTok ist, weil da einfach auch die meisten Fans mittlerweile unterwegs sind. Ein sehr junges Publikum, keine Frage. Aber gibt auch wenn man in die Demografie schaut, auch durchaus auch ältere, also es sind keine, nicht nur 14- und 12-Jährige, sondern auch 18 plus oder auch drüber. Es gibt auch 30 plus. Aber du siehst schon, Webseite ist eher so ältere Generation, so 30, 40, 50. TikTok wird immer jünger und Instagram ist so eine gute Mischung und Facebook ist auch eine gute Mischung, aber auch tendenziell eher älter. Also so, man sieht schon, Webseite, Facebook würde ich jetzt mal, wenn man mal einordnen will, ältere Leserschaft in Anführungsstrichen und Social Media, Instagram, TikTok sind eher so die jüngere Leserschaft. Das kann man schon so plakativ sagen, ja.
Ja, was mich jetzt so generell noch interessieren würde, du hast vorhin ein bisschen angesprochen, dass du zwischenzeitlich auch überlegt hast, das ganze Thema abzustoßen, zu verkaufen. Warum und wie war der Prozess, dass du dir dann doch überlegt hast, ich gehe hier voll aufs Ganze? Das ist ja auch schon ein kompletter Unterschied zu dem, ich kann mir überlegen, das abzustoßen und jetzt bist du all in gegangen. Wie war so da der Prozess und was war so am Schluss das Entscheidende für dich daran?
Der Prozess kam halt einfach, oder die Frage, es abzustoßen, war so die Frage, wie geht's weiter? Also wie gesagt, 15 Jahre in der Energiewirtschaft, einen guten Beruf, gute Position. Ich hätte mich auch in meiner Firma noch, sag ich mal, noch weiterentwickeln können, wenn ich da sozusagen Vollgas weitergegeben hätte. Das war immer so dann die Waage, okay, gibst du einen guten, mein Bruder hat mich immer als Beamter beschimpft, weil ich bei einem Unternehmen war, wo die Aktionäre sozusagen des Land Baden-Württemberg und die OEW und quasi ein kommunaler Verband waren. Also sprich, wir waren sozusagen fast in staatlicher Hand, ja. Und mein Bruder hat immer zu mir gesagt, ich bin Beamter, weil ich da quasi nicht in der freien Wirtschaft wäre. Also ich hatte einen sehr, sehr guten Job und dann ist so, das war schon eine sehr, sehr hohe Fallhöhe, das wirklich aufzugeben. Und deswegen war so die Frage, okay, behältst du deinen Job und verkaufst es jetzt und machst sozusagen einmal Geld damit, ja, und hast dir da was aufgebaut und hast gezeigt, du kannst es und so. Aber ich bin ja jetzt sozusagen dieses Jahr 40 geworden und du fragst dich dann schon, okay, was willst du machen? Wie lange willst du was machen? Willst du dir was aufbauen? Was Eigenes? Man muss vielleicht dazu sagen, man sagt ja immer so als Jugendlicher, man will nie wie sein Vater werden. Also jetzt so von den Erziehungsmethoden und von der Art her und so. Und lustigerweise, mein Vater hat so einen ähnlichen Lebenslauf wie ich sozusagen gehabt oder der war auch 20 Jahre lang Angestellter und hat dann nach 20 Jahren sich auch selbstständig gemacht als Stuckateur und hat eine eigene Firma gegründet und so war es bei mir auch irgendwie. Ich habe dann mich an meinen Vater erinnert gefühlt und gedacht, hey, der hat's auch gemacht. Der hat drei Kinder und hat auch einen guten Job gehabt und hat's dann auch gemacht. Und ich habe mich dann gefragt, wie oft kommt denn noch die Gelegenheit? Du bist jetzt 40 so, wie oft kriegst du noch die Gelegenheit, was eigenes auf die Beine zu stellen? Und deswegen war so der Gedanke, das Verkaufen war schon da, aber nie so wirklich ernst. Es war so auch dein eigenes Baby, aber ich habe gewusst, so wie ich es jetzt mache, kann ich es nicht weitermachen, weil die Urlaube waren nicht so richtig gut. Es ging einfach nicht mehr in dem Setting weiter. Und dann habe ich gesagt, okay, weißt du was, jetzt machst du es einfach, jetzt probierst du es. Und man muss auch sagen, ich bin nicht auf den Kopf gefallen. Ja? Also ich habe ein Studium das abgeschlossen, ich habe 15 Jahre Berufserfahrung. Wenn es nicht geklappt hätte, hätte ich einfach das Ding abgestoßen oder wie auch immer und wäre dann wieder in meinen Beruf eingestiegen. Also da hatte ich schon so viel Vertrauen in mich und meine Fähigkeiten, dass ich gesagt habe, ich finde wieder einen Job, wenn es nicht klappt. Und der springende Punkt, warum ich es am Ende doch gemacht habe, ist, ich wollte in 10, 15 Jahren nicht sagen, was wäre wenn. So, also was wäre, wenn du damals FCB-Insight voll gemacht hättest? Die Frage wollte ich mir nicht stellen. Und ich bin auch ein Stück weit ehrlich, das gehört auch zu meiner persönlichen Geschichte dazu. Ich habe beide Eltern verloren an einer Krankheit relativ früh. Und meine Eltern haben sehr, sehr viel gearbeitet. Das ist sehr, sehr viel für uns auch, für unsere Kinder oder für ihre Kinder gearbeitet, für die Familie. Und ich habe dann gesagt, so willst du wirklich bis 65 arbeiten? Also mein Vater ist in die Frührente gegangen. Meine Mutter ist leider mit Ende 40 verstorben. Und willst du das wirklich so machen? Also irgendwie arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und dann am Ende hast du die Rente gerade erreicht und kannst es gar nicht genießen. Und diese familiären Erfahrungen haben auch gesagt, ich will eigentlich nicht bis 65 arbeiten und das ist immer noch mein Ziel. Also ich will nicht ewig arbeiten, ich will auch mein Leben früher genießen und man weiß nie, was passiert. Und das habe ich einfach wenn ich selbstständig bin, habe ich die Möglichkeit zu skalieren. Also ich kann einfach rein theoretisch to the moon, wie man so schön sagt, das Ding treiben. Ich kann aber auch ganz normal davon leben, so wie jetzt und alles ist gut, aber ich kann es auch wirklich skalieren, weitermachen und da was Großes draus aufbauen. Und das habe ich halt im Arbeitnehmerverhältnis nicht. Also ich wollte auch mal schauen, wie weit kannst du das Rad noch weiter drehen und wie weit kannst du die Rakete nach oben schießen. Ja,
ja, du entkoppelst halt auch ein bisschen Zeit von Geld, einfach durch diese Skalierungsthemen, die du jetzt da, glaube ich, oder gefühlt einfacher machen kannst, wie jetzt als Angestellter. Ja. Wenn du jetzt so zurückschaust, was waren für dich so die Erfolgsfaktoren, warum das Ganze jetzt so funktioniert hat und so gut funktioniert hat, und dass es heute da steht, wo es steht, dann mit den ja mehreren Millionen Besuchern im Monat, du hast eine Firma draus gebaut, das ist sehr professionell, hört sich das alles an und läuft sie auch. Und was waren für dich da so die ein, zwei Erfolgsfaktoren?
Aber wenn ich das wüsste, würde ich Copy-Paste machen. Ne? Nee, Spaß. Also es gibt schon Erfolgsfaktoren. Also ich habe es ja vorhin schon so ein bisschen gesagt, klingt auch platt und ich mag das nicht, wenn ich es bei anderen höre, aber es ist die Leidenschaft einfach so. Du musst einfach dieses Thema brennen. Also auch wenn es, ich habe es ja vorhin auch gesagt, wenn es schwerfällt, abends um 10 sich hinzocken, um 11 nochmal eine Breaking News oder eine News zu machen, du bist schon auf der Couch oder hast schon irgendwie deinen Körper runtergefahren, gedanklich, und dann kommt eine News raus und dann musst du dich, sage ich mal, ein Stück weit rausquälen und du quälst dich raus. Warum quälst du dich raus? Weil du es für dich machst, weil du Leidenschaft dafür hast, weil du Bock drauf hast, weil du einfach Lust hast drauf. So, das ist für mich so das A und O. Also wenn du nicht dafür brennst, wenn du es nur aus monetären Gründen machst, bin ich der Meinung, wird es nicht funktionieren. Das ist ein Erfolgsfaktor. Der zweite ist, ich glaube, Konsistenz. Also einfach wirklich konstant Content abliefern. Das mag Google, das mögen Algorithmen, sonst wo, egal wo, Social Media, konstant da sein. Ich kenne viele Leute, die haben Dinge angefangen, auch gerade in diesem Publishing-Bereich, gerade im Social-Media-Bereich, die fangen eine Instagram-Seite an, die fangen eine Webseite an, die sind die ersten 3 Monate voll heiß, die hauen Content raus, die machen tun und nach 3 Monaten kommt nicht der gewünschte oder erhoffte Erfolg, entweder monetär oder durch die Zahl, und dann geben sie auf. Und das ist, glaube ich, auch ein Fehler. Also du musst wirklich arbeiten, du musst dran glauben, du musst einfach auch ein Stück weit vorinvestieren und du musst konstant bleiben, ja. Das haben wir gemacht und das glaube ich, wird jetzt auch belohnt, eben wie gesagt, durch die ganzen Algorithmen. Und ein drittes Erfolgsgeheimnis ist vielleicht einfach, ja, würde ich sagen, du musst dir, glaube ich, auch Wegbegleiter suchen, die genauso Lust und Bock auf dieses Thema haben. Also ich will mich jetzt hier nicht hinstellen, als wäre ich derjenige, der das alles alleine gewuppt hat und gemacht hat. Ja, es war meine Idee und ja, ich habe das auch, als Sebastian eingestiegen ist, schon zu einem gewissen Grad hochgetrieben gehabt. Aber ich habe gemerkt, ich bin an meine Grenzen gestoßen. Ich merke jetzt mit einem Unternehmen, mit Leuten drumherum, nochmal mehr Leute, geht's einfacher, besser, schneller. Und du brauchst die richtigen Leute auch. Also du musst da, wie gesagt, die richtigen Leute ins Boot holen. Wir haben auch, wie gesagt, viele Freelancer kommen und gehen sehen. Das ist auch nichts Schlimmes. Das ist ganz normal. Du musst auch Leute ausprobieren. Du musst Dinge testen. Ich habe es vorhin auch gesagt, damit habe ich kein Problem. Du musst auch Dinge testen. Wir haben viele Seiten auch selbst angefangen, wieder eingestampft. Aber ich habe mir ganz klar Ziele gesetzt und gesagt, bis dann und dann willst du das und das machen. Gibst Vollgas oder auch nicht Vollgas, das ist auch ein Zeichen, wenn du nicht Vollgas gibst, Stichwort Leidenschaft, dann lass es. Und so, das war mein, da habe ich gesagt, Jeko, lass es, wenn es nicht geht, dann lass es. Und du musst Dinge ausprobieren, es klappt nicht alles, du fällst auch auf die Nase, ich habe auch Lehrgeld bezahlt und klar, Klassiker wie, man darf Fehler machen, aber man sollte den Fehler vielleicht nicht 2-3 Mal wiederholen. Um jetzt mal dir mal den Ball rüber zu spielen, man muss auch mit Profis arbeiten, ich habe lange Zeit Posting, Technik, alles selbst gemacht, auch autodidaktisch, das geht auch irgendwann nicht mehr. Also wir hatten vor deiner Zeit oder vor unserer Kooperation, Zusammenarbeit, hatten jetzt so viele Besucher in dem Shared-Hosting, dass die Seite den ganzen Sonntag ausgefallen ist. Und ich saß da verzweifelt und dachte, fuck, das kann doch nicht sein, ja. Und es ging einfach nicht. Und dann hab ich da aber angerufen beim Hoster, bei der Hotline, die haben gesagt, ja, du hast einen ganz normalen Tarif für Privatkunden. Du hast zu viele Besucher, das geht einfach nicht. Wir haben dich abgeschaltet. Du bist schon seit einem halben Jahr, bist du da bei uns immer wieder auf der Blacklist mit zu viel Traffic. Und du brauchst einfach auch professionelle Partner um dich herum. Also du brauchst jemanden, der sich um die App kümmert, du brauchst jemanden, der die Vermarktung macht, du brauchst jemanden, der das Hosting macht, du brauchst jemanden, der Grafik macht. Es muss auch irgendwann mal professionelle Strukturen haben. Und wenn du das nicht erkennst und da nicht die richtigen Wege einleitest, dann kann es auch immer wieder runtergehen oder es bleibt echt stagniert, ja.
Das ist doch ein schönes Schlusswort und waren jetzt auch ein paar interessante Insights bei Jeko. Ich hab viel gelernt, jetzt arbeiten wir auch schon länger zusammen und vieles wusste ich nicht. Vielen, vielen Dank für die tollen Insights und für deine Offenheit.
Gerne, ja. Also
dann wünsche ich dem FC Bayern viel Erfolg in der Saison. Auch als Dortmund-Fan kann man das sagen. Ich bin gespannt.
Ist das ernst oder ist das nur für den
Podcast? Ja. Solange wir spielen ja in der Champions League, zum Glück nicht gegeneinander, aber ist doch, ja, ich bin gespannt, wie das weitergeht und bin auf den neuen Modus gespannt und freue mich jetzt, dass diese Woche losgeht. Ne? Nächste Woche kommt der Podcast schon raus, also ich bin mal gespannt, wie die ersten Spiele bisher waren und ja, bin auch interessiert, wie der neue Modus so läuft dann in der Praxis.
Ich bin auch gespannt. Also ich lasse mich überraschen. Ich habe da jetzt keine großen positiven, negativen Gefühle, sondern ich lasse mich überraschen und schauen wir mal. Also am Ende des Tages ist es immer noch Fußball, ob das jetzt Ligaphase oder Gruppenphase ist. Die Leute kicken, die Leute wollen gewinnen und
Gehst du ins Stadion noch zu einem Spiel? Dann hast du Tickets für ein Champions-League-Spiel ergattert?
Ja, ich bin quasi morgen, also dann letzte Woche war ich dann im Stadion mit Lukas rausgekommen, zum Eröffnungsspiel Bayern gegen Zagreb. Sebastian wird auch vor Ort sein. Ich arbeite gerade an meiner Akkreditierung, also ich bin, habe noch keinen Presseausweis. Das geht erst, geht nur, wenn du das Vollzeit machst. Deswegen arbeite ich gerade daran, mit einem Presseausweis zu bekommen und mich beim FC Bayern zu akkreditieren. Und dann werde ich hoffentlich auch als Pressevertreter mehrere Spiele mitnehmen. Ja, jetzt muss ich mich quasi noch um Tickets kümmern und ganz normal als Besucher reingehen, macht auch Spaß, aber ich bin morgen im Stadion, ja.
Dann wünsche ich dir viel Spaß im Stadion und ich werde im Intro über das Ergebnis berichten.
Ich hoffe, es wird ein Sieg sein.
Ja, gut, das ist zu erwarten, denke ich, gegen den Gegner.
Ja.
Viel Erfolg auf jeden Fall weiterhin und vielen Dank fürs Teilen von deiner Geschichte.
Dankeschön, mach's gut.
Mach's gut. Du auch. Ciao.
Ciao.
Ja, und das war sie auch schon wieder, die Folge 89 von Happy Bootstrapping. Falls das deine erste Folge war, schau doch mal gern die anderen 88 Folgen an. Da ist wirklich mittlerweile echt cooles Content-Backlog entstanden, wo man viel lernen kann. Ich selber lerne in jeder Folge dazu mindestens ein Ding und das alleine lohnt sich für mich schon so. Ja, jetzt kannst du gerne den Podcast bewerten, egal ob du Fußballfan bist oder nicht. Ich glaube, da war viel dabei in der Folge. Empfiehl die auch gern weiter oder den Podcast generell und schreib mir gerne Feedback oder Fragen und vor allem Wünsche oder Gästewünsche an hallo@happy-bootstrapping.de. In der nächsten Woche habe ich auch wieder ein Content-Portal, wobei das viel mehr. Und zwar habe ich mit der Rebecca von den Dachzeltnomaden gesprochen. Die betreiben neben der Dachzelt-Community, dachzeltnomaden.com, auch noch Dachzeltdörfer, da kann man die testen. Es gibt einen Vergleich und die machen ein Riesenfestival einmal im Jahr. Und natürlich war sie selber unterwegs, denn sie hat so wirklich kein Zuhause, sie ist ja ein Nomade. Ja, das gibt's dann nächste Woche in Folge 90. Wir hören uns bis dahin. Mach's gut, ciao.